Hallo und herzlich willkommen zum Webinar der Woche. Ich begrüße Sie wieder dienstagsabends 19 Uhr zu Ihrer wöchentlichen Motivation. Heute Abend zum wichtigen Thema Ernährung, beziehungsweise Bewegung, Sport. Bewegung ist die beste Medizin, ist das Motto. Und ja, lassen Sie uns vielleicht gleich mal starten mit einer kleinen Umfrage. Wie sah Ihre letzte Trainingseinheit aus? Also so in den letzten Tagen, was haben Sie gemacht? Schreiben Sie mal ganz konkret in den Chat, was Sie gemacht haben. Wir haben natürlich jetzt beste Bedingungen, beste Jahreszeit, um aktiv zu sein, wieder aktiv zu werden und dran zu bleiben. Und da möchte ich Ihnen heute Abend wieder einige Informationen und Impulse geben. Und letztendlich ist es bei diesem Thema so, da geht es nicht so in erster Linie um theoretisches Wissen, da geht es um Machen, da geht es um Umsetzen. Und die einen schaffen es, dass Bewegung und Sport ja zum Genuss wird, zur Routine wird. Andere müssen es vielleicht ein bisschen machen, wie beim Zähneputzen, ne? Es gibt Dinge, die sind schöner, aber muss gemacht werden sozusagen. Wat mut dat mut, sagt man hier im Norden. Genau. Von daher lassen wir uns das Ganze durchgehen und dann freue ich mich auch wieder auf Kommentare, auf Austausch. Schreiben Sie einmal in den Chat. Genau, wie die letzte Trainingseinheit aussah oder wenn Sie jetzt länger nicht trainiert haben, was Sie geplant haben, das wäre natürlich auch okay. Und dann können wir das gleich mal durchgehen. So, Informationen zu diesem Thema Bewegung finden Sie im Online-Kurs im Modul Nummer 14. Da gibt es einiges an ja, Videos, Informationen und so weiter. Da finden Sie dann morgen auch die Webinar-Aufzeichnung wieder als Video und Audio, so wie jede Woche. So, hier stelle ich mal was um. Genau. Dann kurz der rechtliche Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay. Ja, was ist das Geheimnis von Gesundheit, von Fitness, von Longevity, von ja, einfach einer guten Lebensqualität? Es geht darum, dass wir uns neue, bessere, gesündere Gewohnheiten antrainieren dürfen. Das Ganze geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht mit Druck, das geht nicht mit ja, sich selber Vorwürfen machen und sondern das geht eher mit Geduld, das geht eher mit Selbstliebe. Das geht mit ja, bewährten Strategien. Für eine Gewohnheit braucht man 20 bis 60 Tage, so im Schnitt sagt man. Und das geht vor allen Dingen durch ein richtiges Mindset, nämlich dieses Dranbleiber-Mindset, dass man sich zum Beispiel beim Sport sagt, Training darf niemals zweimal hintereinander ausfallen. Das ja, passt zu dem Alltag, weil es natürlich immer mal wieder Situationen gibt, wo man sein Training nicht in der gewohnten Art und Weise schafft. Und dann bringt es nichts, sich selbst fertig zu machen, sich selbst Vorwürfe zu machen, sondern es geht darum, dann damit sinnvoll und konstruktiv umzugehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dieses mentale Selbstmanagement und die Bewertung und ja, die eigenen Gespräche, der Autopilot sozusagen, das ist in der Regel wichtiger als die reinen Fakten, was so im Alltag passiert. Okay, gut. Also Prinzip, ne, fokussieren Sie sich auf Ihre Gewohnheiten, egal ob Sie abnehmen wollen, ob Sie ernährungs-lebensstilbedingte Erkrankungen überwinden wollen, ob Sie einfach fit bleiben wollen bis ins hohe Alter. Es geht am Ende immer um die Gewohnheiten, um die Alltagsrituale und jeder von uns hat die Chance, seine Gewohnheiten zu verbessern, egal wie alt wir sind, egal welche Handicaps, welche Einschränkungen wir haben. Jeder kann jeden Tag etwas in die richtige Richtung bewegen, ne? Und das ist das Geheimnis der Gesundheit der fitten, schlanken Menschen. Die Gene können wir nicht verändern, aber zum Glück spielen die Gene eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist unser Verhalten, unser Lebensstil. Und da ist neben den Dingen wie Ernährung, Schlaf und Stress eben die Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So, dann gucken wir einmal in den Chat, was Sie schon geschrieben haben. Christina schreibt, zweimal Reha-Sport, zweimal Krafttraining, einmal Walken. Super. Sehr schöne Mischung. Das ist ein Erfolgsgeheimnis, eine Gewinnerstrategie, dass man die verschiedenen Disziplinen kombiniert. Das ist schon sehr perfekt. Krafttraining kombinieren mit Ausdauertraining, mit vielleicht speziellem, funktionellem Training, das vielleicht auch zu meiner Situation, zu meinen Herausforderungen passt gesundheitlich. Da gibt es eben dann professionelle Unterstützung auch durch Reha-Trainer zum Beispiel, durch Physiotherapeuten. Renate schreibt, Wir haben eine Hündin und so gehe ich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte. Die täglichen Spaziergänge sind ein toller Ausgleich zum Büro und dem Alltag. Genau. Der echte Hund sorgt dafür, dass der innere Schweinehund an die Leine genommen wird. Und von daher sind Hundebesitzer im Durchschnitt immer gesünder. Außer, und solche Hundebesitzer gibt es ja auch, die ihren Hund irgendwie laufen lassen und selber an die Wand gelehnt eine rauchen. Sieht man auch immer noch mal wieder. Aber unterm Strich sind Hundebesitzer einfach gut dran. Dazu kommen natürlich noch diese emotionalen Aspekte. Ein Hund ist natürlich ein ganz toller Lebensgefährte. Und ja, das ist die bedingungslose Liebe, die wir von den Tieren kennen, besonders von den Hunden. Und das ist natürlich auch etwas, was extrem gesund ist. Vielleicht sogar noch gesünder als die Bewegung. Aber die Kombination ist natürlich sehr gut. Ola schreibt: Sonntag Outdoor-Fitnesskurs vom örtlichen Sportverein. Körpergewichtsübungen, Baumstämme heben, Treckerreifen umwerfen, sauber. Sehr schön. Das sind Dinge, die sind echt gut. Ich habe früher mit meiner Familie gerne Ferien auf dem Bauernhof gemacht und da hatten die dann auch immer die ganzen alten großen Treckerreifen da liegen und da habe ich auch immer gerne solche Aktionen gemacht. Ja, das ist jetzt auch eine gute Idee, ne? Es gibt jetzt im Frühjahr wieder die Kurse, die morgens stattfinden bei uns in den Parkanlagen. Hier in Hamburg ist das auch so. Da finden Sie dann diese Kleingruppengymnastik. In der Regel gibt es gute Musik, so, ja, ich würde mal sagen, 5 bis 15 Leute und mit einer Trainerin oder einem Trainer, der das anleitet. Und dann haben Sie morgens, je nachdem, manche fangen vielleicht schon um 6:30 an, manche um 7. Dann haben Sie morgens vor der Arbeit schon den Schweinehund überwunden, haben sich einmal gut durchtrainiert und können sich den ganzen Tag gut fühlen, können den ganzen Tag stolz auf sich sein. Und morgens so in der frischen Luft, das macht einfach auch total Spaß. Und es ist alles nur Übung, alles nur Gewohnheit. Wenn ich mich einmal entsprechend resettet habe, dann kann der Körper auch morgens Leistung abrufen, ne, und Leistung bringen. Von daher ist das auch eine schöne Sache, Outdoor-Sport zu machen. Ute schreibt: Guten Abend, Freitag und Sonntag. 1 Stunde Krafttraining, Samstag und gestern E-Bike, 50 und 30 Kilometer, morgen früh um 6 Uhr wieder Muckibude. Super, schönes Programm. Und auch da, ne, die Mischung Kraft und Ausdauer, das ist schon alles extrem gut. Und was ich ja toll finde, dass eben immer mehr Frauen auch Krafttraining machen. Das war ja früher nicht so üblich. Das wurde oft völlig unterschätzt, das Krafttraining bei Frauen. Viele Frauen haben sich nur auf Ausdauer und Yoga und solche Sachen konzentriert. Das ist alles gut. Aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Bewegung und Sport beschäftigt, der weiß mittlerweile, dass Krafttraining unverzichtbar ist. Ne? Und deswegen ist die Kombination eben so gut und so wichtig. Klasse. Schöne Beispiele, genau, Renate bestätigt das mit dem Hund, wunderbar. So, also stellen Sie sich mal ein Medikament vor, das folgende Eigenschaften hätte: Stresshormone wie Cortisol werden abgebaut, Schutz vor Depressionen oder auch, ne, wenn Depressionen bestehen, depressive Phasen, depressive Verstimmungen, Linderung von bestehenden Depressionen. Gewicht wird reduziert, also konkret das Fettgewebe wird reduziert, das Immunsystem wird gestärkt, also mehr Schutz auch vor Erkrankungen. Krebsrisiko wird deutlich reduziert um bis zu 50%, je nach Krebsart. Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und Verbesserung des Blutdrucks, also eher Senkung, Normalisierung, das heißt Schutz vor der häufigsten Todesursache, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bessere Potenz, bessere Stimmung, mehr geistige Fitness, mehr mentale Fitness, das heißt, das Alzheimer-Risiko geht deutlich zurück, Alterungsprozess wird verzögert und damit insgesamt die Lebensqualität deutlich verbessert. So, wer möchte dieses Medikament nehmen? Ich denke, wir sind uns einig, ne? Die meisten sagen, bin ich dabei. Wie heißt dieses Medikament? Dieses Medikament heißt Bewegung. Das sind alles Effekte, die seit Jahrzehnten nachgewiesen sind. Darüber gibt es dicke Bücher, wo das alles beschrieben wird. Das sind die Effekte von Bewegung. Und deswegen wird es niemals ein klassisches Medikament geben, ein Präparat geben, was auch nur ansatzweise so tolle Effekte hat. Denn Sie wissen, wie es läuft. Wir haben natürlich heutzutage schöne, moderne Medikamente. Das ist in bestimmten Fällen auch alles gut und notwendig. Aber in der Regel müssen Sie für jedes einzelne Probleme ein einzelnes Medikament nehmen. Sie nehmen ein Medikament zur Blutdrucksenkung, eins zur Cholesterinsenkung, eins zur Verbesserung der Blutzuckerwerte und so weiter. Und mit Bewegung, und dann nehmen Sie noch vielleicht eins gegen die depressive Verstimmung, oder nehmen Sie noch eins zum Schlafen. Und spätestens dann haben Sie schon häufig Wechselwirkungen und ja, entsprechende Probleme. Und mit der Bewegung haben wir eine Maßnahme, wenn man so will, die in alle Bereiche des Körpers positiv wirkt. Deswegen ist das so wichtig, das zu verstehen. Und deswegen geht es bei Bewegung, so leid mir das tut, geht es auch nicht darum, ob ich das nun will oder möchte. Und damit kommen wir nämlich gleich zu einer der ersten Verliererstrategien. Man trifft immer wieder Menschen, die sich morgens oder die sich im Laufe des Tages oder abends vielleicht fragen, habe ich jetzt Lust auf Bewegung? Will ich mich jetzt noch bewegen? Und dann kommen die ganzen Verlockungen, wie das heutzutage so ist. Das Sofa hat eine hohe Anziehungskraft und dann ist die Lieblingsserie da und dann Chips wäre auch nett und man kann sich auch mal ein Bier gönnen nach einem langen Arbeitstag oder. Und damit hat man dann eigentlich schon verloren. Und können Sie auch mal schreiben, wie Sie das so sehen oder ob Sie sich diese Frage auch stellen? Ich kenne wirklich auch Leute, die früher viel Sport gemacht haben und die heutzutage so daran gehen, dass sie sich eben fragen, will ich das machen? Also die Frage ist eigentlich genauso schlau wie die Frage, will ich mich heute waschen, bevor ich das Haus verlasse? Will ich ab und zu meine Wohnung aufräumen? Will ich, ne, was haben wir noch? Also will ich mich überhaupt anziehen, bevor ich das Haus verlasse oder solche Sachen? So, da gibt es ja auch keine Diskussion. Das wird einfach gemacht, ne, ob wir es nun wollen oder nicht. Und so ist es mit der Bewegung auch, wenn wir uns diese ganzen Effekte angucken. Also hier nochmal zur Sicherheit, ne? In der Winterzeit weniger Erkältungen, Muskulatur gucken wir uns gleich noch an, warum die Muskeln so wichtig sind. Viele Menschen machen so einen Denkfehler im Sinne von, wenn ich wieder mehr Energie habe, dann mache ich auch wieder Sport. Gibt natürlich manchmal so Situationen nach einer Erkrankung, wo man noch ein bisschen ausruhen muss, bis man wieder loslegen kann. Aber meistens ist es genau das andere Problem. Die Leute sind chronisch schlapp, weil sie sich zu wenig bewegen. Ne? Denn wir durch Bewegung wird im Körper mehr Energie produziert. Und das werden viele kennen. Es gibt so diese klassische Situation, man kommt nach der Arbeit nach Hause und überlegt sich, soll ich jetzt noch zum Sport gehen oder nicht? Und dann, da man aber eine feste Routine hat und eine feste Gewohnheit hat, wird dann nicht lange diskutiert. Die Sporttasche ist gepackt oder am besten gleich von der Arbeit direkt zum Fitnessstudio oder man ist mit verabredet mit Freunden, was auch gut ist und hilft. So, und dann macht man Sport. Man war eigentlich vorher relativ müde, schlapp und so weiter vom Arbeiten. Dann macht man Sport und fühlt sich danach besser und fitter als vorher quasi. Ne? Vorausgesetzt, sie haben sich nicht komplett abgeschossen beim Training. Aber da sieht man, eigentlich habe ich ja Energie investiert beim Sport, aber dadurch, dass so viele positive Effekte im Körper in Gang gesetzt werden, fühle ich mich danach einfach besser und ausgeglichener. Und ein wichtiger Aspekt, an den Sie immer denken dürfen, viele sind heutzutage Kopfarbeiter, ne? Büroathleten, geistig tätig und körperlich oft inaktiv. Und das ist ein Ungleichgewicht im Körper. Das ist nicht gut. Und das dürfen wir ausgleichen. Das heißt, für viele macht es total Sinn, nach der eher geistigen Arbeit danach noch sich körperlich auszutoben. Genauso kann es natürlich andersrum sein, wenn ich das Glück habe, dass ich ta tagsüber körperlich arbeiten darf. Dann könnte es Sinn machen, abends eher was Geistiges zu machen, Buch zu lesen, irgendwelche anderen Dinge zu machen, um ja die geistige Gesundheit zu trainieren. Also immer so, wie es eben sinnvoll ist. So, und warum ist die Bewegung, warum ist gerade das Muskeltraining so ganz entscheidend? Weil die Muskeln nicht nur für mechanische Bewegung sorgen. Ne? Also wenn sie ihre Beine bewegen, dann ist das eine, dass sie sich vorwärts bewegen und ne, Beine werden gebeugt und gestreckt. Also die mechanische Bewegung, das ist das eine. Aber was noch viel wichtiger ist für die Gesundheit, wenn wir unsere Muskeln bewegen, dann produzieren die Muskeln bestimmte Stoffe. Das sind sogenannte Myokine. Myo heißt Muskel und Kine sind Botenstoffe. Und das kann man sich so vorstellen wie bei Drüsen. Ne? Sie kennen die Schilddrüse, die produziert Hormone und Sie kennen andere Drüsen im Körper. Und auch die Muskeln wirken quasi wie eine Drüse und produzieren dann Wunderstoffe für die Natur. Und diese Myokine sorgen eben dafür, dass Sport so gesund ist. Die schützen vor Krankheiten, sorgen dafür, dass wir schneller heilen, reduzieren Schmerzen, verlangsamen Alterungsprozesse, fördern zum Beispiel diese Autophagie, diesen Zellreinigungs- und Reparaturprozess, den wir beim Thema Longevity immer besprechen, schützen das Gehirn vor Gedächtnisverlust, Konzentrationsstörungen und auch Alzheimer. Sorgen dafür, dass wir antidepressive Wirkungen haben. So, und ganz wichtig, und das ist so eine Conditio sine qua non. Also das heißt, wenn ich meine Muskeln nicht bewege, werden diese Stoffe nicht produziert. Da gibt es auch kein Verhandeln und kein geht's nicht doch heute mal ohne und so weiter. Das liegt einfach daran, das hat die Evolution oder der liebe Gott oder wer auch immer so eingerichtet. Normalerweise haben wir ja täglich viel Bewegung. Das sieht man bei Naturvölkern, das sieht man bei Menschen, die noch eher artgerecht leben. 20 Kilometer, 30 Kilometer ist, ne, gar nicht so selten gewesen früher, dass man sich so viel bewegt hat am Tag. Das heißt, Bewegung war immer da und deswegen hat der Körper immer diese tollen Stoffe produziert. Und seitdem wir eben jetzt diesen modernen Lebensstil haben mit ganz viel Rumsitzen und so weiter, passiert das in vielen Fällen nicht mehr. Ja, und deswegen ist es so ungesund, wenn man sich zu wenig bewegt. Deswegen auch dieser Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Ne, das musste man erstmal alles erforschen, alles erkennen. Heutzutage weiß man, dass das so wichtig ist. So, hier nochmal anders dargestellt, diese Myokine, die eben so tolle Effekte haben auf das Skelett, auf das Immunsystem, auf den Darm, Gehirn und so weiter und so weiter. Deswegen, ne, dieser ganzheitliche Ansatz mit Sport stärke ich die geistige Gesundheit. Ich stärke die Durchblutung, ne, Stichwort Impotenz, solche Dinge. So, und wenn ich das nicht mache, verzichte ich eben auf diesen Jungbrunnen, ja, den der Körper vorgesehen hat. Das ist das Prinzip. Nochmal zur Sicherheit. Unsere Gene, also wenn man so will, unsere Biosoftware ist ja die gleiche wie in der Steinzeit. Das darf uns immer wieder bewusst sein, auch wenn wir in einer völlig anderen Welt heutzutage leben. Die Gene sind die gleichen wie früher. Und unsere Gene sind gemacht, also unser Körper ist gemacht für eine Welt, in der es ganz viel Bewegung gibt jeden Tag. 10, 20 Kilometer, also so ein Halbmarathon jeden Tag war eher normal. Und ab und zu gab es mal was zu essen. Und wenn es was zu essen gab, dann gab es nur hochwertige, natürliche Lebensmittel. So, unter diesen Bedingungen wären wir alle total schlank, fit, biologisch verjüngt und das wäre eigentlich so der Optimalzustand. Ganz so kriegen wir es natürlich nicht mehr hin, weil sich unsere Umwelt so verändert hat. Aber was wir uns bewusst machen dürfen, der normale Lebensstil heutzutage, Dieter Durchschnitt, so, wenn man sich einfach heutzutage gehen lässt, treiben lässt, dann läuft das in vielen Fällen so, dass sie die ganze Zeit irgendwo was zu essen bekommen könnten. Ne? Stichwort auf dem Weg zur Arbeit. Sie haben zu Hause schon was gegessen, dann können sie auf dem Weg zur Arbeit futtern. Dann stehen im Büro die ganzen Snackboxen rum und so weiter. Dann gibt es natürlich Mittagessen, dann gibt es Kaffee und Kuchen. Und dann geht es immer weiter, immer weiter. Und wenn man sich ab und zu mal bewegt, dann ist das schon eher die Ausnahme. Oder wer heutzutage zweimal, sogar vielleicht sogar dreimal in der Woche Sport macht, der ist ja ein Außenseiter heutzutage. Sie wissen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung bewegt sich eigentlich keinen Meter mehr als nötig. So, und das ist einfach Biologie. Und das Motto ist immer, Biologie gewinnt. Ich kann mir das alles schönreden, ich kann ganz viel Ausreden erfinden, ganz viel Begründung erfinden, warum das bei mir alles nicht geht, warum ich keine Zeit habe, warum dies, warum das. So, aber ne, Biologie ist eben so, wie sie ist und deswegen darf ich mich entscheiden. Und eine gute Idee ist, wenn Sie gesund und fit sein wollen, dass Sie sich möglichst stark in diese ursprüngliche Richtung bewegen. Weniger essen. Zwei, maximal dreimal am Tag, ne? Manche auch vielleicht nur einmal oder an bestimmten Tagen vielleicht auch mal gar nicht essen, ne? Oder eben nur eine Mahlzeit oder so und viel Bewegung. Das ist das Prinzip, einfach, ne? Biologie. So, man kann sich das angucken, wie war es früher oder wie ist es heutzutage oder wie sollte es sein, ne? Dann können wir gucken, das, was ich schon sagte, sitzender Lebensstil. Circa 50% der Bevölkerung bewegen sich fast gar nicht mehr. 800 bis 1000 Meter so im Durchschnitt, das ist nix. Da läuft jedes Kleinkind, jedes Baby läuft ungefähr mehr. Ergebnis ist diese massive Zunahme an Übergewicht und Verfettung der Bevölkerung. Immer mehr Erschöpfung, immer mehr Müdigkeit. Und wir haben es jetzt leider auch gesehen, wenn dann so irgendwelche, ne, Grippewellen kommen, Viruswellen kommen oder so. Wenn ich nicht fit bin, wenn ich nicht gut aufgestellt bin, dann habe ich einfach sehr wenig Reservekapazität. Das ist so, als wenn ich mit meinem Auto losfahre und ich bin schon im roten Bereich, ich bin schon im Reservebereich vom Tank, dann ist klar, dass ich nicht sehr weit komme. Und wenn dann die nächste Tankstelle aus irgendwelchen Gründen zu hat, habe ich ein Problem. Deswegen ist es immer eine gute Idee, fit, ne, gut vorbereitet zu sein, einen gut trainierten Körper zu haben. Auch zum Thema Stressmanagement ganz wichtig. Ein gut trainierter Körper hat eine wesentlich höhere Stresstoleranz als ein wenig oder nicht trainierter Körper. Das ist auch ganz wichtig. Das ist für viele vielleicht auch ein Argument zu sagen, wenn manche werden sagen, ich bin nicht der Sportler, Sport gibt mir irgendwie nichts und so, das ist alles okay, dann machen sie es für die Stresstoleranz oder ja, für die Langlebigkeit oder für andere Gründe. Ne? So, andersrum, Bewegungsmangel ist ein globaler Killer. Gibt hier so verschiedenste Schätzungen. Ne? 4 Millionen Personen sterben an den Folgen von Bewegungsmangel und so weiter. Das hier war das, was ich gerade eben schon kurz angedeutet habe. Oft ist es so im Alltag, wir haben Stress, Krankheit, seelische Belastung, was auch immer. Und ganz viele Ausreden, warum ich mich nicht bewegen kann. Warum ich nicht eine Station früher aus dem Bus aussteigen kann, den Rest zu Fuß gehen kann. Warum ich nicht in der Mittagspause mich bewegen kann. Warum ich nicht mein Kind mit dem Kinderwagen irgendwie zur Kita bringen kann. Also ich weiß noch damals, als meine Kinder klein waren, da habe ich mir natürlich so einen Jogger, wie heißt denn diese Kinderwagen, die so Jogger sind, gekauft. Ich weiß, dass glaube ich, die ganze Kita-Zeit hat mich da nie jemand in der Kita anders gesehen als mit Joggingklamotten. Und mir war natürlich klar, dass die irgendwie denken, ich bin irgendwie so ein Assi, der nur mit Jogging-Sachen rumläuft. Das war mir aber relativ egal, weil ich ständig Gespräche gehört habe von anderen, gerade von Müttern auch, die sagen, ja, jetzt hat man keine Kinder, jetzt haben wir ja gar keine Zeit mehr für Sport und diese ganzen Dinge. So, und da muss man sich einfach überlegen, ne, wie kann ich die Dinge gut koordinieren? Ich weiß noch beim Fußball, wenn dann beim Training zugeguckt hat damals, die Kinder, als sie klein waren, begleitet hat, dann gab es manchmal so ein paar Eltern, die haben, während die Kinder trainiert haben, selber auch trainiert. Ja, sind um Fußballplatz gelaufen, haben ihre Workouts gemacht und so weiter. Und andere stehen da, ne, schön aufgebrezelt und so weiter und unterhalten sich nett, ist alles gut und trinken Kaffee und jammern dann aber rum, dass sie keine Zeit mehr haben für Bewegung. So, und da ist einfach die Frage, ne, kann ich nicht irgendwo Synergien schaffen? Ich habe bestimmte Freunde, die sehe ich eigentlich nur, weil wir uns regelmäßig zum Joggen treffen. Und so mal treffen, ja, ich sag mal, zum Bier trinken, das ist irgendwie nicht vorgesehen mit denen, weil das einfach, ja, weil alle da die gleichen Interessen haben. Und solche Freundschaften sind auch gut und auch wichtig, ne? So, also was oft passiert ist, wir machen zu wenig und haben dafür tolle Begründungen und tolle Ausreden. Und dann passiert so ein Abbauprozess. Das ist ganz wichtig. Es gibt ein biologisches Grundgesetz und das muss man sich auch merken. Da gibt es auch keine Ausnahmen. In Bezug auf unsere Muskeln, also in Bezug auf unsere Kraft, in Bezug auf unsere Ausdauer, in Bezug auf unsere Kondition gilt, use it or lose it. Wenn wir unsere Muskeln, auch unser Herz-Kreislauf-System, nicht beanspruchen, nicht benutzen sozusagen, dann passiert was? Dann wird Muskulatur abgebaut. Der Grund ist wieder ganz einfach, das liegt immer alles an der Evolution, ne, an der Biologie, wenn man so will. Die Evolution gewinnt immer, ne, egal was wir uns im Jahr 2025 erzählen, die Evolution, die Biologie gewinnt. In der Evolution ist es ganz einfach. Muskeln verbrennen sehr viel Energie, ne, konkret Kalorien. Essen, ne, verbrennen Essen, verbrennen Fett und so weiter. Das ist aus Sicht der Evolution ein kritischer Aspekt, denn in der Evolution war es ja so, dass es chronisch eher wenig zu essen gab und immer wieder auch Phasen mit Nahrungsknappheit und, ne, Hungersnöten. Das heißt, der Körper prüft ständig die Muskeln, die erstens ja schwer sind, ne, Muskeln sind schwerer als Fett, und zweitens sehr viel Kalorien verbrauchen. Brauche ich die wirklich? Ne, das ist letztendlich so ein ja, großer Fettofen, den ich da mit mir rumschleppe. Und wenn der Körper merkt, ne, unser Gehirn sozusagen merkt, ich brauche gar nicht so viel Muskeln, ne, weil ich eben nicht gefordert bin, weil ich mich wenig bewege, dann sagt der Körper, bauen wir Muskulatur ab. Denn das spart enorm viel Kalorien und Kaloriensparen ist aus Sicht der Evolution ein wichtiges Prinzip zum Überleben. Also dürfen wir heutzutage unseren Muskeln immer wieder das Signal geben, den Impuls geben, Muskeln, ihr werdet gebraucht, bitte nicht abbauen. Das ist das ganze Prinzip. Der normale Prozess im Leben bedeutet kontinuierlicher Muskelabbau, geht so schon mit ab 30 Jahre, 35 spätestens ab 40 Jahre geht das richtig rapide bergab. Jedes Jahr im Prinzip weniger. Es sei denn, wir trainieren dagegen an, dann können wir diesen Prozess verlangsamen und das ist letztendlich das Ziel. Ganz aufhalten können wir ihn ja eh nicht, aber wir können ihn beeinflussen, wir können ihn verlangsamen. Also ganz wichtig, wenn ich anfange, weniger zu machen, kommt zum Abbau. Immer kann ich nichts machen. Ist auch völlig egal, ne, wenn ich jetzt 40 oder 50 bin, ist völlig egal, was ich mit 20 Jahren gemacht habe, wie viel ich gemacht habe. Da gibt es nichts mit, ich habe noch ein Guthaben und da kann ich dann lange von zehren. Es wird einfach abgebaut. Wenn ich weniger Muskelkraft habe, weniger Kondition, weniger Kreislaufpower habe, dann wird natürlich die Bewegung immer schwieriger. So, dann wird der Antrieb immer weniger, die Motivation wird weniger. So, und dann habe ich noch weniger Bock, mich zu bewegen. Und dann bin ich in so einem Negativkreislauf. Und ja, und wenn ich da nicht aufpasse und wenn ich da nicht vom Verstand her dagegen angehe, dann lande ich ganz schnell in diesen Bewegungsmangel, Krankheiten bis hin zur Erschöpfung oder Depression oder was auch immer dann so blüht. Und das ist keine gute Lebenssituation. Das heißt, ich darf mir irgendwann klar machen, ohne Bewegung funktioniert es nicht. Das wäre so ähnlich wie zu sagen, ich trinke halt kein Wasser mehr. Wasser trinken ist lästig, da habe ich keine Zeit für, das brauche ich nicht. Mein Körper besteht zu so 70% aus Wasser und ne, ohne Wasser ist das Leben nicht möglich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Menschen zu unfit sind, haben sie ein deutlich höheres Risiko. Dann können so Sachen passieren wie bei diesen Beispielen. Stress durch Fußball im Fernsehen, also ne, mentaler Stress. Und dann kriegen untrainierte, um nicht zu sagen dicke, biertrinkende Männer, kriegen dann Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzinfarkt. Auch ein Grund, warum so bei Fußballspielen immer wieder auch Leute dann umkippen. Ne? So. Das liegt einfach daran, dass diese Menschen zu wenig trainiert sind, dass der Körper ist zu wenig belastbar. Bei einem trainierten Menschen, der würde, selbst wenn er hohen mentalen Stress hat, würde der vielleicht mit dem Puls ein paar Schläge hochgehen, alles okay, aber der würde nicht Herzprobleme entwickeln. Was Sie sich merken dürfen, ist Folgendes: Wenn Sie Ihren Körper nicht 30 Minuten am Tag bewegen, sind Sie eigentlich schon im biologischen Ausnahmezustand. Also deswegen ist so wichtig. Viele denken immer noch, Sport, Bewegung ist ein Kann. Ne? Wenn ich mal wieder Zeit habe, dann mache ich mal was. Das ist optional. Ne? Das ist nicht optional, sondern da, wenn wir gesund sein wollen, wenn wir wollen, dass unser Körper vernünftig funktioniert, wenn wir geistig fit sein wollen, stimmungsmäßig gut drauf sein wollen, brauchen wir ein Mindestmaß an Bewegung. Und diese 30 Minuten, die kann man sich so ganz gut merken. Mentale Gesundheit auch ein wichtiger Punkt. Seit vielen Jahren ist anerkannt, dass Bewegung eine der besten Medikamente ist, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Alle psychosomatischen Kliniken, Depressionskliniken und so weiter arbeiten heutzutage mit Bewegungsprogrammen, weil man weiß, dass neben den anderen Verfahren wie Psychotherapie, Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien, Medikamente vielleicht auch, Bewegung immer ein Riesen-Gamechanger ist. Es gibt wirklich ganz, ganz selten Situationen, wo das nicht geht. Es gibt schwere Fälle von Chronic-Fatigue-Syndrom, von Long-Covid, Post-VAC und so weiter, da ist Bewegung dann wirklich phasenweise nicht möglich. Das muss man vielleicht auch wissen, ne? Denn das ist in den letzten Jahren teilweise nicht richtig gemanagt worden, weil das zu wenig bekannt war. Aber ansonsten ist es so, dass Bewegung immer total wertvoll ist. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so ein Buch gekauft, da haben sich Psychotherapeuten in Deutschland zusammengeschlossen und haben sich ausbilden lassen zu Laufcoaches, weil sie sich mit diesen Daten beschäftigt haben und gesehen haben, dass Bewegung so wichtig ist für die mentale Gesundheit. Ne? Also gerade wenn sie so Burnout-mäßig, ne, gefährdet sind oder so in so einer starken Erschöpfung sind, fast immer können sie bei diesen Menschen sehen, dass die nicht wirklich guten Ausdauersport machen. Denn wie soll ich die Stresshormone runterbekommen? Das ist ganz wichtig. Also sie können das, in der Tierwelt kann man das sehr schön sehen. Wenn ein Tier maximalen Stress hat, also eine Antilope sieht den Löwen und hat maximalen existenziellen Stress, also echte Lebensgefahr. Dann rennt das Tier und also dann werden erst Stresshormone produziert, die ja dafür sorgen, dass ich viel, viel leistungsfähiger bin. Das ist auch soweit alles okay. Dann rennt das Tier um sein Leben und im besten Fall war es eben schnell genug und überlebt das Ganze. Und dann sind aber dadurch auch die Stresshormone wieder abgebaut und das Tier ist wieder im Gleichgewicht. Bei uns ist es oft so, wir haben den Stress im Job, sitzen aber die ganze Zeit rum und ne, der Stress staut sich sozusagen auf, die Stresshormone werden immer höher. Vorhin habe ich gerade so eine Messung gesehen von einem jungen Familienvater, der gerade so in dieser Rush-Hour des Lebens ist, zwei kleine Kinder zu Hause, anspruchsvollen Job, hat noch sportlich sehr hohe Ziele, vielleicht auch ein bisschen zu hohe Ziele. Morgens schon Cortisol total geflutet, abends um 20 Uhr Cortisol-Stresshormon immer noch viel zu hoch. Ne? Also da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, der muss jetzt ein bisschen anpassen, auch seine Ansprüche und seine Belastungen. Ne? Sonst kann der crashen natürlich auf Dauer. Ne? Das ist also eine ganz wichtige, sensible Phase. Also ganz, ganz wichtig für die Psyche. damals ein schöner Artikel, das ist der Psychiater und das ist die Klientin, die Patientin. Und da ist nicht mehr so, wie man das von früher kennt, die Klientin liegt oder sitzt und ne, man macht eine Gesprächstherapie, sondern auf dem Laufband machen die Gesprächstherapie. Und der Psychiater sagt dazu, immer wieder haben mir Patienten gesagt, wie wohl sie sich fühlen, wenn sie sich einmal richtig bewegen, doch sie fänden keine Zeit oder fühlten sich einfach zu labil, um Sport zu treiben. Bewegung bringt mitunter eine gestörte Gehirnchemie besser ins Gleichgewicht als Medikamente. Deswegen prüfen Sie das mal für sich. Gerade wenn Sie so einen Tag haben, wo Sie sagen, ich bin völlig am Ende, ich bin völlig erschöpft und jetzt hilft nur noch Fernsehen und Schokolade, gerade dann wäre es total gut, noch einen kleinen Spaziergang zu machen, ganz leicht, ganz locker. Dann, es gibt Phasen, da ist intensiver Sport gar nicht mehr möglich und auch gar nicht sinnvoll. Ich muss es immer anpassen an meine aktuelle Situation. Aber gerade Spazierengehen ist immer noch sehr stark unterschätzt. So, Monier fragt, sollte man lieber vor oder nach der Arbeit Sport machen? Individuell prüfen. Was spricht für Frühsport oder Sport vor der Arbeit? Mehrere Dinge. Das eine ist, wenn man ganz ehrlich ist, es gibt morgens keine Ausreden. Man muss den Wecker entsprechend früher stellen, macht seinen Sport und der Vorteil ist natürlich psychologisch, Sie haben es geschafft, Sie haben es hinter sich, können sich den ganzen Tag gut fühlen und es gibt nicht diesen Stress, den es sonst immer geben kann, nach dem Motto abends, dann dauert es doch länger mit der Arbeit, dann ist der Weg nach Hause irgendwie anspruchsvoll, dann kommt man nach Hause, dann mal ganz kurz gucken im Kühlschrank, ob das Licht noch brennt und dann mal ganz kurz aufs Sofa setzen, nur mal kurz durchatmen, mal kurz durchseppen, nur mal kurz Nachrichten gucken, so und Sie wissen, was dann passiert, dann kann es sein, dass das Sofa so eine hohe Anziehungskraft hat, dass Sie den Hintern nicht mehr hochkriegen. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen vom Biorhythmus, die sagen, morgens ist nicht, ich bin nicht der, ich bin nicht die hier, der, ich bin nicht die Lerche, ich habe eh schon Probleme, überhaupt morgens um 8 irgendwie anzufangen. So, für die ist es dann besser, abends das Ganze zu machen. Also testen Sie, was gut ist und man kann ja auch variieren, so wie es eben kommt. Genau, können die anderen ja mal reinschreiben, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Meine Erfahrung ist, dass es letztendlich wirklich. Dass wir Menschen schon sehr flexibel sind, sehr trainierbar sind, und dass man sich an vieles gewöhnen kann, ne? Mittags wäre ja auch noch eine Option, dass man seine Mittagspause entsprechend nutzt, kann man gucken. Also Krafttraining bei Depressionen gibt es gute Untersuchungen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Wie gesagt, ne, ist eine Frage auch, wir wollen ja ganzheitlich trainieren, das heißt, wir wollen Ausdauer trainieren, wir wollen Kraft trainieren, auch Krafttraining wirkt bei Depressionen. Hier sehen wir nochmal so dieses Grundprinzip, das ist eine sogenannte U-Kurve. Je höher, desto mehr Krankheiten, desto mehr Probleme. Wenn ich zu wenig mache, ist keine gute Idee. Ne? Sitzen ist das neue Rauchen. Zu wenig Sport fördert ganz, ganz viele Krankheiten. Wenn ich es jetzt übertreibe, und das wäre so Leistungssport, ne, ist das auch nicht unbedingt gesund. Es gibt viele Beispiele im Leistungssport, dass diese Menschen auch nicht besonders alt werden. Ne? Es gibt bestimmte Ausnahmen im Sport, aber die Dosis macht das Gift, sagt man, ne? Das heißt, unser Ziel ist, dass wir uns hier im Gesundheitsbereich bewegen, wo wir mit einem vernünftigen Aufwand, mit einer vernünftigen Belastung eben trainieren und dadurch die beste Prognose haben, das geringste Krankheitsrisiko. Ne? Das ist das Ziel. Also es geht nicht darum, hier irgendwelche Extremsachen zu machen. Das sind Sachen, die sehen wir auch nur im Fernsehen, irgendwelche Extremgeschichten. Aber was auch gar nicht geht, ist diese Situation. Ne? Das ist das Prinzip. Und deswegen nochmal kurz dieses Prinzip mit der Hormesis, das gilt ja für ganz viele Bereiche. Hormesis heißt einfach, dass unser Körper, unsere Gesundheit davon profitiert, wenn sie gewisse Dosis an Stress bekommt. Was könnte Stress sein? Stress könnte sein, zum Beispiel kaltes Duschen. Das ist unangenehm, das ist eine Form von Stress, aber wenn ich es gut dosiere, ist es sehr belebend, sehr vitalisierend. Sauna das Gleiche. Sauna ist eigentlich ja viel zu heiß, ist nicht natürlich, aber eine gewisse Zeit unter dieser Hitze, dann noch danach das kalte Becken oder so, auch wieder ein Stressreiz. Das gut dosiert, enormer Gesundheitsbooster. Ne? Gibt viele Studien zum Saunieren, dass man dann deutlich weniger krank wird. Und das gilt auch für dieses Thema Bewegung. Ne? Wir brauchen eine gewisse Form von Stress und auch beim Sport darf man sich mal bisschen außerhalb der Komfortzone bewegen. Ne? Man darf auch mal, wenn man sich gut fühlt, wenn man ausgeschlafen ist, darf man auch mal, ne, über die Grenzen gehen. Denn das ist ja das Signal für den Körper, um zu wachsen, um besser zu werden. Einmal brauchen unsere Muskeln das Signal, dass sie gebraucht werden, damit sie nicht abgebaut werden. Aber dann, wenn ich einen Schritt weitergehe, dann gebe ich meinen Muskeln das Signal, dass die vorhandene Kraft oder auch die vorhandene Kondition nicht ganz ausreicht. Und dann sagt sich der Körper, alles klar, nächstes Mal wollen wir fitter sein, also bauen wir auf. Wir bauen auf an Muskelkraft, wir bauen auf an Kondition. Ne? Das ist das Prinzip der Biologie. Und unser Körper, wenn man so will, guckt jeden Tag, ne, wie ein Buchhalter, was wird gefordert. Und wenn er sieht, ah, mein Homo sapiens, mein Mensch sitzt den ganzen Tag nur rum, dann sagt er, dann brauchen wir eigentlich gar nichts groß an Muskeln, dann bauen wir da schön ab. Ne? Und dann können wir gleichzeitig Knochen abbauen, die kosten nämlich auch nur Energie und Nährstoffe. Und Gehirn wird auch wenig gebraucht. Ne? Man sagt so im Urlaub, wenn man 2 Wochen lang nur am Strand liegt, in den Himmel guckt, dann geht das zum Teil 10 IQ-Punkte runter. Ne? Ist immer use it or lose it. Wer seine Muskeln, seine Fähigkeiten nicht beansprucht, der verliert sie im Zweifelsfall. Also Hormesis, ne, gesundes Maß an Stress ist eine gute Idee. Es gibt, wenn man dann einen Schritt weitergehen will, gibt es Trainingspulsempfehlungen, finden Sie auch im Kurs. Da kann man dann gucken, ne, in welchen Belastungsbereichen bin ich optimal aufgestellt. Gibt verschiedene Gründe, warum man das machen kann. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich möchte optimal Fett verbrennen und man weiß, vom Stoffwechsel her gibt es eine sogenannte Fettverbrennungszone, das heißt eine bestimmte Belastungszone, in der der Körper gut Fett verbrennen kann. Das liegt daran, Fett kann nur verbrannt werden, wenn ich genug Sauerstoff habe. Das ist der sogenannte aerobe Stoffwechsel oder aerobes Training, aerob mit Sauerstoff. Ganz praktisch beim Sport, beim Joggen zum Beispiel wäre es so, wenn ich mich noch unterhalten kann in ganzen Sätzen, dann habe ich noch genug Sauerstoff. Wenn das nicht mehr geht und Sie kriegen nur noch einzelne Wörter raus, dann sind Sie schon im Sauerstoffmangel. Das kann, wenn man es bewusst macht, natürlich auch mal sinnvoll sein. Ne? Das sind dann wieder andere Trainingsbereiche und andere Trainingsziele. Aber wenn ich klassisches Fettverbrennungstraining mache, bin ich eher im niedrigen Trainingsbereich. So, und das kann man heutzutage, wenn man möchte, berechnen. Ne? Das heißt, man kann eine sogenannte Pulsdiagnostik machen. Der Fachbegriff ist Spiroergometrie. Im Sport nennt man das Leistungsdiagnostik. Dann guckt man, bei welchen Pulswerten verbrenne ich optimal Fett. Und das ist bei den Menschen eben durchaus unterschiedlich. Also für wen wäre das interessant? Das wäre vielleicht für jemanden interessant, der zum Beispiel sagt, ich gehe gerne joggen oder Radfahren und ich möchte mich so belasten, dass ich optimal Fett verbrenne. So, dann, wenn jemand sich auf Wettkämpfe vorbereitet im leistungsorientierten Sport ist, da wird sowas auch viel gemacht. Da geht es dann eben darum, dass man die Trainingsbereiche ganz klar trennt und dann guckt, ne, so und so viel Prozent meines Trainings verbringe ich im Grundlagenbereich, so und so, so viel des Trainings verbringe ich im intensiveren Bereich. Also da gibt es dann so ganz bestimmte Strategien, ne, wie man trainiert und so weiter. Ein anderer Aspekt ist noch der, es gibt oft die Situation, dass Menschen sehr ambitioniert sind, sehr ehrgeizig sind, immer Vollgas geben wollen und dann auch beim Sport gerne Vollgas geben. Und dann kann es eben dazu kommen, dass man gar nicht mehr in dieser Gesundheitszone trainiert, sondern in einem zu hohen Pulsbereich. Bei uns in der Alster gab es früher mal so Projekte, da haben die Sportmediziner von der Uni Hamburg die ganzen Freizeitjogger, die bei uns hier laufen, angehalten und haben mit denen kurzen Test gemacht. Da misst man Laktat, Milchsäure. Und je nach Laktatwert kann man dann sehen, ob sich jemand im gesunden Bereich bewegt, also gesund belastet, oder ob er nicht zu intensiv, zu schnell unterwegs ist. Und ganz viele können sich denken, welches Geschlecht, natürlich Männer, überpowern ständig und tun sich damit nicht unbedingt Gefallen. Das wäre also auch dann kriegt man seinen Pulsbereich, den kann man dann auf seiner Uhr einstellen und das ist dann so eine Art Drehzahlbegrenzer für Menschen, die eher dazu neigen, ständig zu viel zu machen. Also Sie sehen, da gibt es Formeln, sowas kann man ausrechnen, ne? Finden Sie im Kurs alles. Genau, also jetzt haben wir beste Jahreszeit, jetzt gibt es wirklich gar keine Ausreden mehr. Ansonsten ist ja immer so die Frage, hole ich mir vielleicht was für zu Hause, ein Fahrradergometer, ein Rudergerät, ein Crosstrainer. Es gibt kleinere Laufbänder, die man hochklappen kann, die immer weniger Platz auch wegnehmen, die auch gut sind. Wir haben hier Teilnehmer, ne, die haben ein Walking Pad unter ihrem Schreibtisch stehen. Das sind so Mini-Laufbänder, wo man ganz entspannt, während man am höhenverstellbaren Schreibtisch arbeitet, unten seine Schritte machen kann. Und dabei kann man ganz normal arbeiten. Hund haben wir schon drüber gesprochen. Und da, ja, und das, da gibt es heutzutage tolle Möglichkeiten, ne? Und es gibt Patienten, die sagen dann, Mensch, ich habe jetzt Hund und Laufband habe ich auch und das läuft super, ne? Und dann machen wir das so. Genau. Also, Prinzip ist folgendermaßen, jetzt wollen wir ne, Fettverbrennung aktivieren, abnehmen ist ja für viele ein Thema und ich will Ihnen nochmal ein wichtiges Prinzip zeigen. Denn wenn ich abnehmen will, dann kombinieren wir natürlich immer beide Dinge. Wir kombinieren Bewegung mit guter Ernährung. Und jetzt gucken wir uns mal den Effekt an. Drei Personen gehen zum Sport. Alle drei machen jetzt 30 Minuten Training. Und das hier sind Wattzahlen, also das heißt letztendlich, die Belastung ist hier so steigend. Das ist so ein Bergprogramm, wenn man will. Es wird immer ein bisschen schwerer und nach 30 Minuten ist man fertig. Das ist alles gar nicht entscheidend. Das ist jetzt ganz egal, ob Sie joggen gehen, Crosstrainer, walken gehen, Fahrradergometer, was haben wir noch, Rudergerät. Also geht jetzt um Ausdauertraining in dem Fall. Und wichtig ist nur, drei Personen und alle drei machen jetzt das gleiche Training. Und alle drei haben das Ziel abzunehmen. So, wie 80% eigentlich der Leute auch im Fitnessstudio. Und jetzt gucken wir uns den Einfluss an von der Ernährung auf die Fettverbrennung. Die meisten von Ihnen werden das ein ganz wichtiges Prinzip schon kennen aus dem Kurs hier. Wenn ich abnehmen will, brauche ich niedrig normale Insulinspiegel. Insulin, das Chefhormon im Stoffwechsel. Zu viel Insulin, dann haben wir das Dickmacherhormon Insulin. Also ich brauche niedrig normale Insulinspiegel, damit ich Fett verbrennen kann. Hier hat man das Insulin gemessen. Und zwar erste Variante, nüchtern Training. Nüchtern, kennen Sie, nüchtern Blutentnahme beim Arzt heißt, ich esse nichts vom Training. Und dann passiert was? Wenn ich nichts gegessen habe, ist der Blutzuckerspiegel relativ normal. Damit ist auch der Insulinspiegel normal bzw. niedrig. Das sehen wir hier, ein sehr flacher, niedriger Insulinspiegel. Wenn der Insulinspiegel niedrig ist, haben wir eine optimale Fettverbrennung. Das sieht man hier dann. Hier wurde die Fettverbrennung gemessen. Jetzt haben wir eine sehr schöne hohe Fettverbrennung. Und die wirkt auch noch nach dem Sport nach. Vorausgesetzt, ich kippe mir da jetzt nicht Apfelsaft rein oder Kohlenhydrate oder sonst irgendwas. Nachverbrennungseffekt wollen wir auch nutzen. Das heißt, ich darf nach dem Sport, wenn ich möchte, gerne ein bisschen warten. Mit dem Essen, mit dem Trinken nicht. Wasser trinken, alles gut, aber mit dem Essen, mit den Kalorien darf ich noch ein bisschen warten, zum Beispiel. Also der blaue, absolute Gewinnerstrategie, nüchtern Training, würde ich mir paar Mal in der Woche gönnen. Nüchtern sind sie ja morgens natürlich und nüchtern sind sie auch, sagt man so, 2, 3, 4 Stunden nach der letzten Mahlzeit sind sie auch wieder im nüchternen Stoffwechsel. Zweite Möglichkeit, die grüne Person, die macht jetzt Folgendes. Die, aus welchen Gründen auch immer, die isst vor dem Sport etwas Eiweißhaltiges. Schnitzel ist jetzt nicht vielleicht die beste Eiweißquelle. Besser wäre eine Quarkspeise oder einen guten Eiweißshake oder irgendwas Gesundes aus Eiweiß. Was ist der Hintergrund? Sie wissen, Eiweiß sättigt gut, Eiweiß ist Baustoff für die Muskeln und Eiweiß macht die niedrigste Insulinausschüttung. So, das sehen wir hier auch. Insulinausschüttung ist niedrig, nicht ganz so niedrig wie bei nüchtern, ne? Bei gar nichts essen ist klar, aber immer noch eine flache Insulinkurve und damit auch eine gute Fettverbrennung. Ne? Nicht ganz so stark wie bei den Blauen, aber immer noch ganz gut. Auch eine Möglichkeit, das ist natürlich dann interessant, wenn ich sage, oh, ich habe irgendwie echt Hunger und ich muss ein bisschen noch was essen und so weiter. Wenn Sie können, schieben Sie das Essen natürlich möglichst weit vor den Sport. Aber es gibt ja manchmal so Phasen, ich habe vielleicht mittags um 1 gegessen und es ist abends um 20 Uhr ist mein Sport, 7 Stunden. Das ist, ne, kann vielleicht für manche ein bisschen zu lang sein. Dann darf es noch einen Eiweißsnack geben vorm Training. Muss man aber ausprobieren. Also ich kann deutlich besser trainieren, wenn ich nichts gegessen habe. Andere sagen, ein bisschen Snack ist ganz gut. So, und jetzt kommt die dritte Person. Und die dritte Person weiß noch nicht so gut Bescheid. Und die denkt jetzt, ah, guck mal, wenn ich jetzt Sport machen will, dann brauche ich ja Energie. Und dann esse ich mal lieber noch einen Apfel vorm Training oder eine Banane oder ich trinke noch mal ein isotonisches Getränk oder ne, hier ist das in dem Fall jetzt ein Brötchen gewesen, also Kohlenhydrate. Was passiert dann? Durch die Kohlenhydrate, am allerschnellsten geht es natürlich durch Zucker, auch durch Obst, knallt der Insulinspiegel hoch, dann wird er zwar durchs Training schneller abgebaut als unter normalen Bedingungen, ne, als wenn ich nur sitzen würde, aber er ist erstmal hoch. Und mit einem hohen Insulinspiegel ist die Fettverbrennung ganz stark reduziert. Das ist ja das Problem bei der Hyperinsulinämie, bei den meisten Menschen mit Insulinresistenz, dass der Insulinspiegel ständig zu hoch ist und deswegen ist die Fettverbrennung auch dort stark reduziert. So, und jetzt nochmal, wie sieht das im Alltag aus? Das sind jetzt ja Spezialmessungen, damit Sie verstehen, was in Ihrem Körper abläuft. Im Fitnessstudio läuft jetzt Folgendes ab. Die drei haben jetzt, sagen wir mal, drei drei Crosstrainer nebeneinander stehen, wie das so ist in den Fitnessstudios, ne? Stehen ja die ganzen Reihen da mit Crosstrainern. Die machen jetzt alle drei das gleiche Programm und das machen die über ein paar Wochen. Und der Blaue und der Grüne werden immer schlanker und immer fitter. Und der Rote sagt, bei mir funktioniert das irgendwie alles nicht. Ich mache doch genau das Gleiche wie ihr. Ich trainiere genauso hart, genauso oft wie ihr. Und bei mir funktioniert es alles nicht. So, und deswegen ist wichtig zu verstehen, was macht der Rote falsch? Der sabotiert sich seine Fettverbrennung und damit sein Fettburning, sein Fettstoffwechseltraining, sabotiert er sich durch falsches Essen. Und er muss einfach nur verstehen, dass man mit Zucker und Insulin die Fettverbrennung massiv reduzieren kann. Das ist das ganze Prinzip. Und das ist einer der Hauptgründe, warum 80% der Leute auch ihre Ziele nie erreichen, warum die Fitnessstudios immer genug Menschen haben werden. Man würde ja denken, irgendwann haben die Leute es mal gecheckt und dann wissen sie, wie es läuft und dann sind alle normalgewichtig. Ist aber nicht so, weil da ganz viel schieflaufen kann. Also eine ganz wichtige Regel. Man kann so pauschal sagen, 70% ungefähr des Erfolges ist Essen beim Abnehmen, 30% ist Bewegung. Natürlich wie immer ein bisschen individuell, wenn jetzt jemand sehr viel Sport macht, dann ist das prozentual noch mehr. Das heißt auch, wenn ich gerade nicht so viel Sport machen kann oder nicht alles machen kann, weil Schulter ist operiert, Hüfte ist im Eimer oder, Knie sind durch Arthrose stark belastet, dann ist das kein Grund zu sagen, ich kann nicht abnehmen. Das erste ist immer, ich muss mir überlegen, ich trainiere drumrum. Ne? Es gibt ja, man kann ja nur weil die rechte Hüfte kaputt ist, heißt das ja nicht, dass ich gar nichts mehr machen kann. Da muss ich halt Übungen machen, die rechte Hüfte eben auslasten, schonen und trainiere den Rest des Körpers. So, das geht ja auch. Aber ganz wichtig ist, der Hauptfaktor ist das Essen und dazu kommt die Bewegung. Ne? Das ist das Prinzip. Und dann gutes Nährstofftiming und Tipp ist eben auch, hier nach dem Sport nicht sofort Zucker und Kohlenhydrate reinkippen, weil sie sonst das Insulin wieder hochfahren und dann haben sie eben entsprechend eine schlechtere Fettverbrennung. Ganz wichtiger Punkt. Deswegen immer mal wieder höre ich so in den Gesprächen, ja, jetzt Wochenende wollen wir irgendwie eine Radtour machen, so 2, 3 Stunden vielleicht oder so. Ne? Da muss ich vorher Kohlenhydrate essen, da muss ich auch zwischendurch Brot essen oder so, sonst habe ich ja gar keine Energie. Es könnte ein Stück weit so sein oder sagen wir so, es könnte sich vielleicht so anfühlen. Das liegt dann aber nur daran, dass Ihr Körper noch nicht in der Lage ist, das Energie aus den Fetten zu ziehen. Denken Sie mal nochmal an dieses Modell. Unser Körper ist ein Hybridmotor und er kann entweder Fettgewebe verbrennen, das ist das, was wir wollen, oder er verbrennt das Essen, vereinfacht gesagt. Was ist für den Körper einfacher? Das Essen zu verbrennen. Also wenn ich dem Körper beides gebe, ne, Fettgewebe ist ja immer da, jeder Mensch, also ein schlanker Mensch hat ja Fettgewebe für 100 Marathonläufe so ungefähr. Fettgewebe ist immer da. Und jetzt ist die Frage, gebe ich ihm Essen? Dann sage ich damit meinem Körper, lieber Körper, du musst nicht an die Fettreserven rangehen, bloß nichts verbrennen vom Bauch und von der Hüfte und vom Po. Nimm mal lieber das, was ich gerade reingefüllt habe. Und dann sagt der Körper, super, ist auch viel einfacher für mich. Also, wir steuern es durch unser Verhalten, durch Bewegung, durch Ernährung. Wir steuern das ganze Prinzip. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt gibt es hier so verschiedene noch feine Aspekte, ne, dass man eben gucken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben nach dem Frühstück Sport mache, dann habe ich eben ein bisschen weniger Fettverbrennung, als wenn ich faste und dann nüchtern Training mache, ne, was wir gesehen haben. So, von daher, wenn man das kann, ist das gut. Wenn jetzt jemand sagt, wenn ich nüchtern Sport machen soll, dann geht gar nichts bei mir, dann ist das auch okay. Dann müssen Sie eben ein bisschen was essen vorher. Dann wäre die Empfehlung eben eher Eiweiß zu essen, nach dem, was wir gerade eben gesehen haben. So, Katrin hat das damals beschrieben, eine Kursteilnehmerin. So, meine größten Aha-Effekte waren zum einen die Kalorien-App und die damit verbundenen Infos, wie viel Kalorien ich überhaupt zu mir nehmen ab. So, und dann, ne, sie sagte, vorher hat sie in den Abnehmphasen viel zu wenig gegessen, gibt's auch. Nicht alle essen zu viel, sondern manche essen wirklich auch zu wenig. Und dann das Trainieren in der nüchternen Phase. Das hat sie sich einfach angewöhnt. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil der Körper denkt, oh, jetzt komm ich hier nicht mehr, ne, jetzt kriege ich hier nichts mehr eingeworfen, kein Essen mehr, ne, von oben, sondern jetzt soll ich hier an die Fettreserven rangehen. Das habe ich ja 10 Jahre nicht mehr gemacht, so ungefähr. Da muss er sich erstmal umstellen. Das ist erstmal eine Umgewöhnungsphase. Das kann sich auch mal ein bisschen komisch anfühlen am Anfang. Aber dann ist das letztendlich ein biologisches Grundprogramm, ein Überlebensprogramm des Menschen, Jahrmillionen in den Genen verankert. Der Körper kann sich komplett über die Fettreserven auch ernähren. Sonst wären wir Menschen gar nicht in der Lage gewesen, Hungersnöte zu überstehen. Das geht ja nur über den Abbau von Fettgewebe. Das ist das Prinzip. So, also nochmal zur Sicherheit. Wenn wir schlau sind, dann essen wir natürlich nicht diesen ganzen Ernährungsmüll. Wir essen vernünftige, gute Sachen. Wir sitzen nicht den ganzen Tag nur rum, sondern wir nutzen jede Gelegenheit, um uns zu bewegen, viel rumgehen, Telefonate im Stehen machen, immer wieder aufstehen auch und so weiter, Vormittagessen, Nachmittagessen spazieren gehen. Jeder, der mal einen Blutzuckersensor getragen hat
Ja.
am Arm, der hat das gesehen, was für tolle Effekte man hat durch einfachen Spaziergang, zum Beispiel nach dem Mittagessen. Das bringt so viel. Und wenn wir jetzt unsere Muskeln bewegen, dann sagen die Muskeln, wir öffnen unsere Türen. Wenn Energie kommt, dann ne, gibt uns die Energie, gibt uns die Kalorien, also die Muskeln sind offen. Und dann verbrennen die Muskeln die Kalorien. Ein Beispiel, was ein bisschen extrem und krank ist, aber daran kann man es sehr gut sehen. Ich habe mal auf einer Veranstaltung auf der Herrentoilette einen jungen Mann getroffen und dann hat er da Kniebeugen und Liegestütze gemacht. Und zwar nicht wenige, ne, auf der Herrentoilette. Da habe ich ihn gefragt, was das soll. Und dann hat er mir erklärt, ja, er ist halt Figurmodel, total durchtrainiert. Und er sagt, ich gehe jetzt gleich zum Buffet. Und ich will aber, dass die ganzen Kalorien natürlich in meinen Muskeln landen und nicht in meinem Fettgewebe, weil der lebt eben von seinem Körper. Deswegen hat er vor dem Buffet sich intensiv bewegt und seine Muskeln intensiv trainiert. Und dann geht das, was, weil er hatte eben Bock auf das Buffet und das zu genießen. Und er hat aber seinen Körper so programmiert, dass die ganze Energie in die Muskeln geht. So. Denn wenn die Muskeln jetzt nicht bewegt werden, nicht trainiert werden, was machen die Muskeln? Die Muskeln sagen, wir haben noch genug Energie gespeichert. Die Muskeln speichern ja auch Kohlenhydrate und so weiter, Glykogen nennt man das. Und dann kommt Essen rein und dann wird gefragt, ne, das Insulintaxi fährt dann rum im Körper und klingelt überall, klingelt auch bei den Muskeln und sagt, du, wir haben hier schön Zucker aus der Cola und Fastfood und ganz viel Kalorien. Und die Muskeln sagen, nö, wir brauchen nichts. Wir sind komplett voll und wir haben nichts verbraucht, weil nicht bewegt. Dann bitte weiterfahren. So, und dann fährt das Insulin-Kalorien-Taxi weiter. Und wo ist immer geöffnet? 24/7, immer offen. Bauchfett, ne? Rettungsringe. So, da ist immer offen. Und das geht bis 300, 400, ne? Wo ist Guinness-Weltrekord hier bei die dicksten Menschen der Erde? Das geht fast unendlich. Und nebenbei wird die Leber noch verfettet und das Gehirn wird verfettet und die Bauchspeicheldrüse wird verfettet. Das ist das Prinzip. Also sorgen Sie dafür, dass die Muskeln, dass die Kalorien verbrennen und das machen Sie nur, wenn sie ausreichend bewegt werden. Ausdauersport, da denken immer viele, ja, da muss man viel Kohlenhydrate essen und so weiter. Das gilt für schlanke Leistungssportler, kann man alles überlegen. Aber so Athleten früher wie die Heidi Ecker-Rosendahl, die war früher extrem erfolgreich. Sie sehen hier Olympische Spiele, zweimal Gold und so weiter. Was ich interessant fand eben in so einem Buch, wo sie das Vorwort geschrieben hat, die hat gesagt, sie hat in ihrer aktiven Zeit als Ausdauersportlerin eher eine Low-Carb-Ernährung verfolgt. Ne? Rindersteaks, frische Salate. Sie hat das nicht Low-Carb genannt, weil es den Begriff gab es da damals noch gar nicht. Aber sie hat gesagt, später kam dann dieses mit der Kohlenhydratmasse, sage ich jetzt mal, ne? Dass dieser Fokus, Sportler müssen ganz viel Nudeln und ganz viel Reis und Kartoffeln und ganz viel Kohlenhydrate aufladen. Wie gesagt, mag Menschen geben, ne, in bestimmten Situationen, ne, die können mit Kohlenhydraten ganz entspannt umgehen. Für uns als normale Gesundheitssportler ist das keine so gute Idee, diese ganzen Kohlenhydrate zu essen, denn in vielen Fällen schaffen wir es gar nicht, die zu verbrennen. Das ist einfach das Prinzip. Deswegen eine gute mediterrane Low-Carb-Ernährung nennen wir das ja, so als Arbeitstitel sozusagen, und die passt man dann individuell an. Der Christoph Wandrotsch ist auch so ein Beispiel, geht nochmal um das gleiche Prinzip. Das ist ein Extremschwimmer, die haben zum Teil Schwimmdistanzen in den Wettkämpfen von 25 Kilometer. Jeder, der schwimmen geht, weiß, was das für eine Extremleistung ist. Also kurz gesagt, der Typ ist komplett durchtrainiert. Ne, da ist natürlich eigentlich 0 Gramm Übergewicht. So, was sagt der jetzt über Ernährung? Man würde ja denken vielleicht, ja Mensch, der trainiert so viel, der kann doch essen, was er will. Der haut sich bestimmt jeden Tag 3 Portionen Nudeln, Kartoffeln, Brot, Kohlenhydrate rein, damit er viel Energie hat. Der sagt, wenn ich Gewicht verlieren will, esse ich mehr Eiweiß und kaum Kohlenhydrate. Wenn ich mehr Fett benötige, also wenn er sagt, ich bin zu dünn, ich brauche mehr Fettgewebe, dann ist da riesige Nudelberge. Wer so mal auf Volksläufen war oder gern natürlich auch Marathon oder Volkstriathlon so in den Städten, dann sehen Sie immer abends, samstags abends, Sonntag ist der Wettkampf, samstags abends stehen die Leute an bei der Pasta-Party, hauen sich da Riesenberge Nudeln rein, also die, vor allen Dingen die, die das zum ersten Mal machen, weil sie denken, dann haben sie am nächsten Tag mehr Energie. Zum Teil sind die Nudeln nicht richtig durchgekocht, zum Teil ist das viel zu spät und so weiter. Man ist diese Mengen auch nicht gewöhnt unbedingt. Die schießen sich so ab, dass der Wettkampf eigentlich schon gelaufen ist. Sieht man immer wieder. So, und die Idee ist immer, ja, Glykogen, Kohlenhydrate aufladen und so weiter. Gibt es bestimmte Strategien, muss man aber ein bisschen aufpassen. Und wir wollen ja in der Regel Gewicht verlieren. Und deswegen Fokus auf Eiweiß, gute Fette, Kohlenhydrate in Maßen. Ne? Flexicarb-Ernährung. Also, Sport wird oft überschätzt. Viele denken, ja, ich mache ja so viel Sport und dann kann ich mir ja auch mehr leisten. Gibt so ganz viele Beispiele. Radfahrer sind ein Beispiel. Männerfußball. Ne? Es gibt oft die Situation, dass Männermannschaften ganz gut trainieren und danach gibt es schön Bier und Currywurst und alles, sodass die Leute nach dem Training mehr Kalorien aufnehmen, als sie vorher beim Training verbrannt haben. Deswegen sind ja lange nicht alle von diesen Sportlern, ne, normalgewichtig. Ist natürlich besser, als gar keinen Sport zu machen, muss man auch sagen. Lieber ein bisschen übergewichtig, aber dafür sportlich. Aber man darf es eben nicht unterschätzen. Ne? So. Genau, das können wir überspringen. Hier nochmal zur Motivation. Das ist, finde ich, auch spannend. Die schnellsten Menschen der Welt bei der Olympiade damals 1936, das waren Profisportler. Die sind damals so 2,5 Stunden im Marathon gelaufen. Die gleiche Zeit laufen heutzutage, und das wird jetzt ja sogar noch schneller sein, laufen heutzutage Gesundheitssportler, Freizeitathleten in der Altersklasse 50 bis 60. Da kann man auch mal sehen, was für Reserven wir noch haben, ne? Was für Leistungsreserven, wer so Marathon verfolgt. Wir hatten ja letzten Sonntag hier in Hamburg den Marathon. Im Moment geht es ja so um die Frage, wann der erste Mensch offiziell die 2-Stunden-Marke knackt. Ne, man ist ja ganz nah dran. Es gab ja einen Lauf, da hat ein Mensch schon mal den Marathon unter 2 Stunden geschafft. Das war aber kein ganz offizieller Lauf. Aber die sind halt sehr, sehr nah dran. Und das ist, sind schon unglaubliche Leistungen, ne, was da möglich ist. Also, wichtig ist auch, ne, wenn wir über gesund älter werden sprechen oder anders gesagt, möglichst lange gesund bleiben. Bis zum Alter von 120 Jahren, schätzt man, können wir Muskeln noch trainieren, die Faszien, Sehnen, die Knochen noch trainieren. Also das ist dieser Auf- und Abbauprozess, der ständig stattfindet. Use it or lose it. Ne? Man muss die Dinge beanspruchen und dann kann man das auch alles noch in Schwung halten. So kann man es vielleicht sagen. Für Ihr Training noch einen wichtigen Tipp vielleicht, gerade für die, die jetzt sagen, Mensch, ich habe echt zu wenig gemacht, ich will jetzt wieder aufbauen. Denken Sie mal an Folgendes. Kondition, also Herz-Kreislauf, Ausdauer können wir relativ schnell aufbauen. Man kann in wenigen Wochen sich wirklich konditionell massiv verbessern. Was aber länger braucht, sind Sehnen, Knochen, Bänderstrukturen und so weiter. Und das ist der Grund, weshalb man sein Training wirklich behutsam Schritt für Schritt steigern sollte und nicht zu schnell. Eine andere gute Nachricht ist auch noch ganz interessant. Wenn Sie früher viel Sport gemacht haben, ne, gerade so die ersten 30 Jahre des Lebens, dann weiß man, dass es da so eine Art Körpererinnerungsvermögen gibt, so eine somatische Intelligenz, wenn man so will, oder Muscle Memory sagt man dazu auch. Also das heißt, man hat dann eine Chance, dass der Körper sich schneller wieder auf ein gutes Pensum einspielt, weil gewisse Fähigkeiten, gewisse Ressourcen da sind. Anders als bei jemandem, der in seinem ersten Lebensdrittel wenig gemacht hat. Das ist auch ein Vorteil von Menschen, die einfach früher einiges gemacht haben. So, Muskeln werden ständig auf- und abgebaut, werden erneuert. Ich bestimme, ne, durch mein Verhalten, in welche Richtung es geht. Use it or lose it, haben wir gesagt. Immobilisation, ne, Todsünde, Trägheit, kennt man schon aus der Bibel. Also von daher ganz, ganz wichtig. Und ja, wir haben eben heutzutage viele Beispiele, wenn Sie an diese Blue Zones denken, diese ganzen 100-Jährigen, die sind ja nicht so alt und noch so fit vor allen Dingen, ne? Also das Alter ist ja mal so ein, würde ich mal sagen, ist zweitrangig. Bringt ja nichts, wenn ich 120 Jahre alt bin und davon 20 Jahre bei Pflegestufe 5 da vor mich hin vegetiere, sondern alt werden und dabei noch lange sehr fit sein, selbstständig sein, mobil sein, das muss ja das Ziel sein. Und in diese Region mit den 100-Jährigen sieht man ja eben, dass die nicht deswegen so fit noch sind im Alter, weil die so viel Medikamente nehmen oder so viel Krankenhäuser haben oder weil die alle eine persönliche Physiotherapeutin haben, sondern weil die ihr ganzes Leben immer aktiv sind. Ne, immer. Jeden Tag. Auch teilweise so ein bisschen gezwungen, weil Gartenarbeit und viele Dinge da anliegen. Also daran sieht man auch, was so möglich ist. Super, Olaf hat hier sein Walking Pad. Sehr gut. Sehr cool. Das ist gut, dass man das mal gesehen hat, ne? Das ist nämlich auch so eine neue Entwicklung, die gibt es noch nicht so lange. Diese Strategie, höhenverstellbarer Schreibtisch mit Walking Pad. Sehr, ganz prima. Dann killen wir die nächste Ausrede. Oft sagt man, ja, die Gene und ich bin halt so und so und ich in meiner Familie war noch niemand sportlich und bei mir geht das alles nicht. Vergessen Sie es. Erzählen Sie sich keine Märchen. Wirklich. Vorsicht immer, ne? Unser Gehirn, auf das wir so stolz sind, auf unseren Verstand, unser Gehirn erfindet ständig irgendwelche Geschichten. Oft ist es unser Schweinehund, der die Geschichten erfindet, so nach dem Motto, warum irgendwas wieder nicht geht. 10 bis 20% im Schnitt sind genetisch. Der Rest bin ich, meine Verantwortung, mein Lebensstil, meine Gewohnheiten, ne? Mein Einflussbereich. So. Und insofern riesengroße Chance. Ne? Hier hat man gesehen, in diesen Untersuchungen, wenn man lange inaktiv war und im höheren Alter anfängt mit Sport, bringt das auch noch was. Andersrum aber genau das Gleiche. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt 50, ich habe mein Leben lang immer viel Sport gemacht, jetzt höre ich auf, ich habe genug Sport gemacht, das muss jetzt reichen, funktioniert nicht. Es geht immer darum, kontinuierlich dran zu bleiben. Natürlich wird man im Alter die Belastung anpassen, wird, ne, die Sportarten und so weiter vielleicht ein bisschen dann verändern. Aber das Wichtigste ist dranbleiben. Turne bis zur Urne, sagt man auch. Sehr gut. Also gucken Sie einfach, was funktioniert. Vorbilder suchen, Verbündete suchen. Ich bin seit ein paar Jahren großer Fan von diesem Sportabzeichen. Ich habe das früher mal völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, ehrlich gesagt, bis vor 6, 7 Jahren dachte ich, das ist was für Senioren. Das ist aber der größte Quatsch. Das ist eine super geniale Erfindung. Und es ist eben eine Sportmöglichkeit, wo alt und jung komplett zusammen Sport machen, jeder in seinem Bereich. Und trotzdem kann man das Ganze gemeinsam absolvieren. Wir machen es auch so klassisch, wie es viele ja machen, so in den Ferien irgendwie im Sommer nach Möglichkeit. Und wer das kennt, ne, das Prinzip ist relativ einfach. Es gibt die Altersstufen, das geht runter bis zu den kleinen Kindern und dann geht es oben auch unendlich, 80-Jährige und so weiter, wenn man möchte. Und dann haben wir die verschiedenen Disziplinen. Wir haben Ausdauer, wir haben Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Das sind die 4 Grunddisziplinen. Und dann suche ich mir in diesen verschiedenen Disziplinen, suche ich mir etwas aus, was mir liegt. Also Ausdauer, gibt es einen 3000-Meter-Lauf, wer gerne läuft. Oder auch gerne ein bisschen schneller läuft. Dann gibt es vielleicht jemand, der sagt, nee, ich bin nicht so für die kurzen Distanzen, ich mache lieber die 10 Kilometer, aber dafür lockerer und langsamer. So, dann gibt es eine Walking-Runde, ne, für die, die gerne walken, ob mit oder ohne Stöcke ist egal. Dann gibt es für die Schwimmer die Schwimmmöglichkeit und dann gibt es für die Radfahrer die Radmöglichkeit. Ich weiß noch, ein Jahr hatte ich Knieprobleme, da konnte ich nicht laufen, dann bin ich aufs Rad gegangen und habe eben die Radrunde gemacht. So, und dann suchen Sie sich also etwas aus, was Ihnen liegt, was Ihnen am leichtesten fällt, und dann gucken Sie, ne, in Ihrer Altersstufe, was müssen Sie erreichen, um Bronze, Silber oder Gold zu erreichen. Und dann das Gleiche bei Kraft, da kann man mit Medizinball werfen, man kann Kugel stoßen, man kann Stein stoßen, Standweitsprung oder Gerätturnen, weiß ich auch gerade nicht, welche, was das nochmal war. Ach so, am Reck dann irgendwas machen. So. Und dann suchen Sie wieder das aus, was Ihnen am meisten liegt. Man kann das Ganze ja auch vorher üben und trainieren. So. Und dann holen sich da Ihre Punkte und so geht es eben immer weiter. Das ist total genial und das ist wirklich großartig. Finden Sie im Kurs auch. Schreiben Sie mal rein, wer das regelmäßig macht. Das ist auch eine super Überprüfung nebenbei. Also ich finde das jedes Jahr wieder gut zu gucken, ne? Funktioniert das alles noch? Kann ich noch sozusagen in meiner Altersklasse noch was reißen. Also ich bin jetzt 53 und ich bin jetzt in dem dankbaren Fenster sozusagen, wo es immer ein bisschen leichter wird jedes Jahr. Mein Sohn, der jetzt gerade 18 geworden ist, der ist in dem anderen Fenster, wo es eben jedes Jahr deutlich schwerer wird, aber das ist ja auch okay in dem Alter. Also von daher, das ist wirklich eine tolle, tolle Erfindung und kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, dann das am besten als Familie zusammen machen, ist großartig. So, nächster wichtiger Bereich, Krafttraining. Hier nochmal das Prinzip. Von Natur aus haben wir den Muskelabbau, der kontinuierlich fortschreitet. Das ist ein Gesetz des Lebens, das lässt sich nicht verhindern, aber ob das schnell voranschreitet oder langsamer voranschreitet, das können wir beeinflussen. Und Ziel ist für jeden, der möglichst lange gesund und fit sein will, dass dieser Muskelabbauprozess möglichst langsam vonstatten geht. Es gibt eine wichtige Regel: Die Qualität meines Lebens im Alter hängt ganz stark ab von der Quantität meiner Muskulatur. Es geht konkret um die Frage, komme ich noch alleine aus dem Sessel raus? Kann ich mich noch alleine versorgen? Brauche ich einen Rollator? Brauche ich jemanden, der mich im Rollstuhl schiebt? Oder habe ich noch Selbstständigkeit? Das ist das Prinzip. Und was ganz oft passiert, ist eben, Muskeln werden immer weniger, Fettöfen, ne, die Muskeln sind ja das einzige Organ, was Fett verbrennt. Immer weniger Muskeln bedeutet mehr Schlappheit, weniger Gesundheitsbotenstoffe, also weniger von diesem Myokin, die ja den ganzen Körper gesund halten. Ja, weniger Figur, weil Muskeln sind sexy, ne? Muskeln machen eine gute Figur, Muskeln machen einen definierten Körper. Und deswegen, auch deswegen, geht dann der Fettanteil in vielen Fällen kontinuierlich hoch. Es gibt sogar so ein Phänomen, dass Menschen gewichtsmäßig sich gar nicht so verändern mit dem Alter. Heutzutage eher selten, die meisten nehmen ja zu mit dem Alter. Aber es gibt manche, die verändern sich gewichtsmäßig gar nicht, aber der Körper baut sich um. Ne, die merken irgendwie Muskeln immer weniger, aber dafür in der Mitte immer mehr. Ne, Muskeln weniger, Fett mehr. Und diesen Prozess kann ich beeinflussen. Das ist die wichtige Botschaft. Ein Phänomen, was wir heutzutage häufig sehen, gibt es auch erst seit ein paar Jahren so ganz stark. Sarkopenie heißt Muskelmangel. Adipositas heißt Fettleibigkeit. Das heißt, es sind Menschen, die sind gleichzeitig stark übergewichtig, fettleibig, BMI über 30 laut Definition und haben einen Muskelmangel. So, wie komme ich da hin? Können sich denken. Ich bewege mich keinen Meter mehr als nötig und esse dreimal so viel, wie ich brauche. Das mache ich ein paar Jahre, dann habe ich eine Sarkopenie und eine Adipositas. Riesen, also ist eigentlich schon eine Volkskrankheit heutzutage. So, und jetzt die Frage, wie komme ich da wieder raus? Ich drehe das einfach alles um. Ich ernähre mich wieder vernünftig, Kaloriendefizit, Eiweiß, Gemüse und so weiter und trainiere meine Muskulatur. Natürlich ist das anstrengend, ganz klar, ne? Ohne Fleiß kein Preis. Deswegen wäre es das Schlauste, sich da gar nicht erst reinzuwirtschaften. Aber wie das so ist, passiert in den besten Familien, ne? 10, 20 Jahre nicht zum Sport gegangen, vergessen, was auch immer. Und dann habe ich halt eine sarkopenische Adipositas und dann trainiere ich mich da wieder raus. Nach 6 Monaten sind sie schon einen Riesenschritt weiter, nach 12 Monaten können sie das Ganze schon umgedreht haben. Das Gute ist, der Körper kann sich wunderbar verändern, kann sich gut umstellen. Also, je älter wir werden, desto wichtiger wird das Krafttraining. Immer dran denken, es gibt mittlerweile schöne Bücher, Krafttraining für Senioren, ne? Und dann kann man wieder gucken, was liegt mir. Da kann man sich auch mal Beratung holen, natürlich ist immer eine gute Idee, mal mit einem Physiotherapeuten sprechen. Es gibt immer mehr Physiotherapeuten, die kleine Fitnessstudios haben. Es gibt natürlich viele gute Trainer, es gibt Online-Kurse, es gibt alles Mögliche. Also im Zweifelsfall am Anfang mal professionelle Beratung holen, gucken, was geht, besonders wenn ich Krankheiten habe, wenn ich vielleicht vom Bewegungsapparat, ne, da eine Arthrose, da ein Meniskusriss, was auch immer, dann macht es Sinn, sich mal vom Profi beraten zu lassen. Aber es gibt so gut wie nie einen Grund, keinen Sport mehr zu machen. Das ist ganz wichtig. Ein schönes Beispiel sind unsere Astronauten hier, der Alexander Gerst damals. Die Astronauten sind ja mega fit. Die sind ja geistig, körperlich so die fittesten Menschen auf der Welt quasi, kann man sagen. Und die machen ja, weil sie da oben das Problem haben mit der Schwerelosigkeit, machen täglich 2,5 Stunden Sport im Schnitt in den Weltraumstationen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja so, machen da ja ganz viel Forschung und da kostet jede Minute ja tausende Euros, die da oben sind. Deswegen wird da ganz genau geguckt, dass die keine Zeit verschwenden. Aber die müssen diesen Sport machen, weil sie sonst eben komplett abbauen. Ne? Auch da ist es ja so, ein gewisser Abbau ist nicht zu verhindern, aber die trainieren dagegen an, dass sie möglichst bei Kraft bleiben. Ne? Das ist so ein ganz wichtiges Prinzip.
Of
Ob das hier.
course, every astronaut is very familiar with these devices, CBS T2 and ARED, and we have a very, very intense love-hate relationship with these devices because they keep us alive. We really need them. We have to perform 2.5 hours of exercise every day in order for our muscles and our bones not to deteriorate. So they keep us alive. We're very thankful of that, but that is hard work. I can tell you, those workouts, they're not fun, and you really think you're on your limit, but that's the way to stay alive and healthy up here. So it's not always enjoyable, but we're really thankful that they are here. T2, for example, is a treadmill. It's attached to the wall. It doesn't really matter if you walk on the floor or on the wall. If it's in zero G, you have to attach yourself to that treadmill to provide some load with a harness that I wear around my shoulders and my hips. And from there's rubber belts going to the ground so that those rubber belts pull me down towards the surface of T2. And in the end, actually running on that treadmill is very similar to running on the treadmill on Earth. Of course, it's not like you're running the forest, which I would prefer much more. Or a little running in the rain on the beach. But well, that's what we get up here. Sivis, on the other hand, is a cycle ergometer. It's like a typical cycle ergometer that you could find in the gym on Earth. The only difference is it doesn't have a saddle because you don't have to sit. So we strap ourselves on that with a belt. That's enough. And it also provides a really good cardio workout for the lower half of the body. So again, a very tough work. Once in a while, we actually have to do a max Sivis. VO2 max test, and that is for our trainers on Earth, our exercise specialists, to check if we're still on our same cardio capability. So they basically check how well we're doing, how well we're training, and so we have to do that once every month. And again, you go to your absolute maximum, like pushing up to 400 watt on the cycle ergometer. Not fun.
Also sehr, sehr eindrucksvoll, ne? Das ist, erstmal hat er gesagt, das ist eine Hassliebe auch mit dem Sport. Haben die auch nicht immer Bock drauf, also geht denen genauso wie uns. Und auf der anderen Seite auch, die werden eben ständig durchgecheckt, ne? Müssen diese Fitnesstests machen, damit die auf der Basisstation sehen, dass die Jungs noch gut in Form sind, ne? Denn sonst kann man den Job eben nicht machen. Bis zu 400 Watt, sagt der Tritter da. Wer von Ihnen mal so einen Ergometer-Test gemacht hat, 400 Watt, das ist eine richtige, richtig Top-Leistung, ne? Die da abrufen können. Also sehr, sehr beeindruckend. So. Wenn wir das Ganze wieder zusammenfassen, ne, wieder so ein bisschen Longevity und so weiter, die DoHealth-Studie, die absolut beste Altersstudie, die wir haben, ne, 70-jährige Patienten, also über 70 Jahre, 3 Jahre beobachtet, kombinieren sie eine gute Vitaminversorgung. Hier gab es 2000 Einheiten Vitamin D mit den lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Heute in der Sprechstunde wieder ganz viele Patienten gesehen, die neu waren im Bereich Vitaminmessung, die zum ersten Mal ihre Omega-3-Werte gemessen haben. Alle im Mangel, durch die Bank weg. Ne? Selbst die, die Fisch essen, haben immer noch Mängel in der Regel. So, und dann hat man hier dreimal pro Woche 30 Minuten Training gemacht. Das war so ein Training mit dem eigenen Körpergewicht, was man also gut zu Hause machen kann. Das war so online unterstützt. Und diese Kombination, die nun wirklich einfach ist, bringt Wahnsinnseffekte, 61% reduziertes Krebsrisiko und frühzeitige Gebrechlichkeit, ne? Also frühzeitige Alterung kann man auch sagen, um 39% reduziert. Es ist wirklich relativ einfach und das kann man schnell umsetzen. Und dreimal 30 Minuten in der Woche, so viel sollte einem die Gesundheit schon wert sein, denke ich. Das heißt, gucken Sie, ne, die 7-Minuten-Apps, das ist immer so mein Argument gegen diese Ausrede, ich habe keine Zeit. Ich habe das früher, als ich so die Manager-Trainings gemacht habe in den Unternehmen, habe ich das immer gemacht, dass ich einfach den Leuten das 7-Minuten-Training gezeigt habe, weil ansonsten erzählt mir jeder Zweite natürlich, bei mir geht das alles nicht, ich habe keine Zeit und viel zu stressig alles. 7 Minuten, wenn einem die Gesundheit nicht mal 7 Minuten wert ist, dann ist eh egal, ne? Da muss man sich eben um nichts mehr kümmern, so ungefähr. Also das wäre so meine Empfehlung, wenn es mal schnell gehen muss. Ansonsten natürlich gerne auch länger und intensiver. Aber denken Sie mal dran, use it or lose it. Wir dürfen unserem Körper jeden Tag eine gewisse Belastung geben. Können natürlich auch klassisch morgens seine die Liegestütze sein oder irgendwie andere Dinge, ne? Aber ein gewisses Mindestmaß muss schon sein. So, Schlingentrainer. Infos dazu im Kurs. Das sind schöne Trainingsgeräte für zu Hause. Es gibt die neuen Methoden, das elektrische Muskelstimulationstraining, High-Intensity-Training und so weiter. Das kann man alles mal ausprobieren. Meine Empfehlung ist immer, machen Sie Probetraining. In den meisten Studios, bei den meisten Anbietern können Sie kostenloses Probetraining machen. Gucken Sie sich das Ganze an, testen Sie das einfach mal und sei es nur mal aus Spaß, ne? Vielleicht werden Sie ja Fan vom EMS-Training. Da tragen Sie so einen Anzug und der gibt Ihnen zusätzlich Stromimpulse auf die Muskeln. Dadurch ist das Training deutlich effektiver und sie haben in kürzerer Zeit mehr Effekte. So, ne? Also ausprobieren, testen. So, das können wir weitermachen. Hier nochmal dieses Prinzip mit dem Fettgewebe. Ne? Diese Person, ne, würde man sagen, okay, schön schlanker Bauch und so weiter, wiegt 62 Kilogramm. Diese Person wiegt nur 60 und die wiegt nur 56. Ist aber nicht ganz so definiert. Abgesehen davon, dass es natürlich alles oberflächlich ist, das weiß ich auch, aber ist nun mal so, ne? Viele machen das ja auch mit Ernährung, um abzunehmen. Die wiegt ja am wenigsten. Wenn ich jetzt mich nur an der Waage orientiere, und viele machen das ja, viele stellen sich auf die Waage und sagen, wenn die Waage so und so viel Kilo anzeigt, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann muss man sich immer überlegen, ist die Waage jetzt entscheidend oder geht es nicht darum, was in meinem Körper passiert? Und deswegen ist das so wichtig, ne? Wenn man sich das genau anguckt. Wir haben die zwei großen Player, wir haben das Fettgewebe und wir haben die Muskulatur. Das hier ist ein Muskel. So. Und die stehen in einer Art Wettstreit im Körper. Also das ist so das Prinzip. Und wenn ich jetzt mehr Muskeln habe, dann wiege ich zwar mehr, Muskeln sind schwerer als Fett, aber von der Figur her bin ich sehr viel besser aufgestellt. Ist übrigens so, dass seit vielen Jahren die ganzen Top-Models, Victoria's Secret Models und so weiter, dass die alle Krafttraining auch machen. Das ist irgendwann mal rausgekommen und so. Die haben das natürlich auch gecheckt, dass das für die Figur enorm effektiv ist. So, und da kann man jetzt noch mal so ein bisschen gucken, ne? Es gibt ja dieses Thema, dass viele sagen, ja, abnehmen im Prinzip kann ich, habe ich schon geschafft, aber danach Jojo-Effekt. So, und was man sich klar machen darf, ist Folgendes. Wenn ich abnehme, ne, in dem Fall 20 Kilogramm, dann sinkt dadurch, dass ich weniger wiege, auch mein sogenannter Grundumsatz. Grundumsatz war ja die Kalorienmenge, die ich in Ruhe verbrenne an einem Tag. Also in dem Fall wäre es jetzt so, die Person hat 20 Kilo abgenommen, hat vorher 1730 Kalorien am Tag verbrannt. Das heißt, so viel hätte sie essen können, um Gewicht zu halten. Jetzt verbrennt sie nur noch 1300 Kalorien. Das heißt, sie darf ihre Ernährung langfristig daran anpassen. Was jetzt natürlich eine gute Idee wäre, wäre zu sagen, ich trainiere meine Muskulatur, ist erstens sehr gesund, ne? Allein schon Thema Rückengesundheit, Sie kennen den Spruch, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen, Muskeln sind sexy, Muskeln sind, ne, für die Alltagsfitness wichtig und so weiter. Also wenn ich mehr Muskeln antrainiere, kann ich auch wieder mehr essen. Vielleicht ist das auch noch ein Argument, für den, der jetzt noch nicht überzeugt ist. Wenn Sie sich viele Fettöfen antrainieren, viele Muskeln, dann verbrennen diese Muskeln rund um die Uhr Kalorien. Das heißt, Sie können sich dann, wenn Sie Bock haben, abends mehr, und jetzt nehmen Sie das, was Ihnen am meisten Spaß macht, Rotwein, Bier, Chips, Schokolade, Pommes oder sonst was gönnen, ohne dick zu werden. Je mehr Muskeln, je mehr Fettöfen Sie haben, desto mehr können Sie auch mal essen, genießen und ja, Kalorien tanken, die Ihnen eben Spaß machen. Auch ein Argument vielleicht. Ich hatte mal dazu ein Beispiel. Ich hatte mal damals in unserer Präsenzgruppe hier drei Damen hier aus Hamburg. Dann habe ich so gefragt, ne, wie sieht's aus und was wollen Sie machen und so weiter. Und dann habe ich gefragt, wie sieht's mit Sport aus? Und dann haben die gesagt, ja, wir machen immer einmal im Jahr beim Hamburg Triathlon mit. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, das ist ja interessant, ne? Triathlon ist ja echt anspruchsvoll. Warum machen Sie das? Ja, das machen wir nur mit dem Wettkampf, damit wir einen Grund haben zu trainieren. Damit wir eine Motivation haben, wir wissen, wir müssen dann noch den Triathlon schaffen, dann müssen wir also regelmäßig trainieren, um das zu schaffen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann? Und wa warum wo wollen Sie trainieren? Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen eigentlich nur regelmäßig trainieren, damit wir mehr Schokolade essen können, weil uns das total Spaß macht. So, irgendwie eine ganz coole Begründung sozusagen. Und die haben für sich einen Weg gefunden, dass das eben funktioniert. So, warum nicht? Ne? Kann jeder für sich überlegen. Okay, die Frau Professor Bischoff-Ferrari ist die Forscherin, ist eine Altersmedizinerin, die hat diese Do-Health-Studie gemacht und die geht so weit, dass sie sagt, wenn man so ungefähr seine 10.000 Schritte am Tag macht, und das könnten wir jetzt gleichsetzen mit 10 Stockwerke gehen, 30 Minuten Bewegung oder so, dann sorgt man für eine 40-prozentige Reduktion der frühzeitigen Sterblichkeit. Also das ist wirklich viel, ne? Das ist wirklich viel. Und 10.000 Schritte, ich denke, viele von Ihnen werden das hinkriegen. Da helfen ja auch die Fitness-Tracker und so weiter für die Motivation. Das ist schon enorm. Also es muss gar nicht so kompliziert sein. Man muss gar nicht da irgendwie sich erst einen riesen Home-Gym bauen oder irgendwie andere Sachen. Geht immer los mit den Basics. Alltagsbewegung, ne? Das ist ganz wichtig, sich überlegen, wie kann ich Bewegung einbauen. Das ist letztendlich auch eine gewisse Planung, ne? Ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel, ein Teil zu Fuß gehen. Ich hatte das früher auch so in der einen Klinik, habe ich immer ein ganz altes Fahrrad an der U-Bahn-Station stehen gehabt, bin den ersten Teil mit der S-Bahn gefahren, den zweiten Teil mit dem Fahrrad, irgendwie so. Ne? Pausen nutzen, man kann zu Hause Gymnastik machen. Ich hab Bekannte, die haben jetzt immer noch ihre Online-Trainer, die sie damals in der Corona-Pandemie sich angeeignet haben, quasi, weil die das einfach bis heute durchgezogen haben. Die haben damals aus Not heraus, weil die Fitnessstudios alle zu waren, haben sie sich so einen Online-Trainer geholt und jetzt haben sie es einfach weitergemacht, als weil sie als Paar zusammen das machen können, weil das einfach Spaß macht, weil der Trainer gut ist. So, die machen das bis heute weiter, zwei, dreimal die Woche einfach zu Hause im eigenen Wohnzimmer mit einem Online-Trainer was machen zum Beispiel. Ja, dann gibt es viele Angebote, Vereine natürlich nach wie vor eine gute Möglichkeit. So, und der professionellere Bereich ist dann gezieltes Ausdauertraining, gezieltes Krafttraining mit auch einer gewissen Steigerung. Funktionelles Training ist so diese Form, dass man eben die Bewegungsabläufe macht, die man auch im Alltag braucht. Neuroathletik sind so neue Entwicklungen, dass man das Gehirn da mit einbaut. Gibt es auch ganz spannende Geschichten. Also da ist die Idee, wirklich kontinuierlich zu steigern, immer mal wieder auch die Übungen zu variieren. Sie wissen, wie das läuft. In einem guten Fitnessstudio werden immer wieder die Übungen abgeändert, die Gewichte auch angepasst und so weiter. Also der Körper muss immer gefordert werden. Der Körper braucht immer neue Herausforderungen, sonst geht es eher in so einen Abbau-Stagnationsprozess. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen immer mal wieder was Neues. Wenn Sie, sage ich mal, immer einen Aerobic-Kurs gemacht haben, dann gehen Sie mal in einen Boxkurs oder gehen Sie mal klassisch an die Kraftgeräte. Wer nur Krafttraining macht, der sollte vielleicht mal andersrum. Geht mal in so einen Aerobic-Kurs oder in einen Yoga-Kurs oder so. Also fordern Sie sich neu und Sie werden sehen, auch wenn Sie auf Ihrem Gebiet gut trainiert sind, sobald Sie die Sportart wechseln oder die Anforderungen wechseln, merken Sie, sind Sie gar nicht mehr so fit und gar nicht mehr so gut trainiert. Und das Ziel ist ja, dass wir möglichst ganzheitlich aufgestellt sind. Okay, das waren so die Basics. Fitness ist die beste Medizin, ne? Alltagsbewegung, Joggen für Herz-Kreislauf-Gesundheit, auch für die gute Stimmung, Krafttraining für die Figur, für den Rücken, für alles Mögliche, ne? Und die Kombination macht's. Okay? So, jetzt machen wir noch kurz vielleicht einen Aspekt, den wollte ich Ihnen heute noch zeigen, nämlich das mit der VO2 Max. Wer sich so ein bisschen in der Gesundheitsszene bewegt und auch in der Longevity-Szene, der wird davon schon mal gehört haben. Seit ein paar Jahren wird darüber viel diskutiert und zwar gibt es einen Messwert, der uns helfen kann zu gucken, wo stehe ich in Bezug auf meine Fitness, wo möchte ich vielleicht auch hin, wo möchte ich vielleicht auch nicht hin. Und dieser Wert heißt VO2 Max. Und die VO2 Max ist ist medizinisch gesehen, sozusagen physiologisch gesehen, die maximale Sauerstoffaufnahme, die mein Körper sozusagen verarbeiten kann und gilt so als der beste Maßstab für Fitness, ne, genauer gesagt Herz-Kreislauf, Lungenfitness. Und man weiß eben, dass diese VO2 Max ein super guter Prognosefaktor ist für die Lebenserwartung, gerade so in Bezug auf die nächsten 10 Jahre. Und damit ist es eben auch ein großes Thema in der Langlebigkeitsmedizin, weil man gesehen hat, ne, bessere VO2 Max, gesteigerte Lebenserwartung. Und ich habe Ihnen dazu ja diese Woche auch schon so einen Kommentar da reingestellt und ich habe da auf einer Seite das mal alles zusammengestellt. Das Prinzip ist ganz einfach. Je besser meine VO2 Max, desto besser ist meine Gesundheitsprognose, gerade so in Bezug auf die nächsten 10 Jahre. Und hier ist es so, wenn ich eine schlechte VO2 Max habe, dann habe ich eine relativ schlechte Gesundheitsprognose. Und wenn ich schon etwas unter dem normalen Durchschnitt bin, bin ich schon deutlich, deutlich besser. Und wenn ich dann so ein bisschen über dem Durchschnitt bin, ist natürlich noch besser. Aber ich muss gar nicht, und das ist auch eine wichtige Botschaft, ich muss gar nicht in so einen Spitzenbereich kommen, um wirklich einen Riesenunterschied zu machen zu den Leuten, die eine ganz schlechte VO2 Max haben, einen ganz schlechten Fitnesswert. Und jetzt gucken wir uns hier mal an, so VO2 Max bei Naturvölkern, dann sehen Sie, viele dieser Naturvölker sind so bei 50, 60er Werten, weil die sich eben die ganze Zeit bewegen. Für die ist das ganz normal, jeden Tag 20, 30 Kilometer, zum Teil ja diese Hetzjagd, die Maasai, ne, in Afrika, die dabei hohen Temperaturen die ganze Zeit den Tieren nachstellen und so weiter. Wir sind so im Durchschnitt, und das ist nur ein Durchschnitt bei 37, da sind ganz viele noch deutlich darunter. Es gibt dann so die Spitzenathleten, die Radfahrer sind dafür ja sehr bekannt, ne? Wenn die so topfit sind, dann sind die so bei Werten um die 85 und dann gibt es im Tierreich so Hunde wie den Husky, die sind, haben dann VO2 Max-Werte von 200 etwa. So, ne? Dann kriegt man ungefähr mal so ein Gefühl. So, und wie kann man das jetzt bestimmen? Wie kann man gucken, wo stehe ich? Es gibt den sogenannten Goldstandard, also die beste Methode, die es da gibt. Das ist eben so eine Diagnostik, wo man, wie man da sieht, auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufband Da werden die Atemgase gemessen, Pulswert gemessen und so weiter. Das machen sportmedizinische Institute, das machen kardiologische Praxen, das machen die Sportuniversitäten, das machen Leistungsdiagnostikzentren, die es in vielen Städten heutzutage gibt. Die Profisportler werden so untersucht, die Fußball-Bundesliga-Mannschaften checken ihre Sportler regelmäßig durch, wo sie stehen. Ich würde mal denken, die Astronauten werden auch entsprechend gecheckt, wie die VO2 Max ist so. Das ist so eine etwas, das ist eine aufwendige Methode, kostet auch einiges. Was für uns interessant ist, ist Folgendes. Ganz viele der modernen Fitness-Tracker ermitteln heutzutage auch schon eine VO2 Max. Dann können Sie mal reinschreiben, wer die schon nutzt. Also, wenn Sie so die modernen Uhren nehmen, die Garmin-Uhren, Oura-Ring und so weiter, die haben alle eine VO2 Max-Messung mittlerweile. Und das Gute ist, diese Tracker, die haben eine relativ gute Genauigkeit. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Alltag das Ganze sehr einfach macht, dass man nämlich mit Hilfe solcher Tracker, hier sehen Sie mal iPhone, ne, da wird dann angezeigt VO2 Max und so weiter, die können Sie gut im Alltag nutzen. Christopher macht VO2 Max über Apple Watch, genau, das ist eine gute Möglichkeit. So. Und eine andere Möglichkeit ist, dass ich selber Tests machen kann, um diese VO2 Max zu ermitteln. Und da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt einen 3000 Meter Lauf, es gibt einen Cooper-Test. Da muss ich gucken in 12 Minuten, wie viel Distanz kann ich schaffen. Und dann gibt es einen 6-Minuten-Gehtest. Das ist für Menschen, die vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, die nicht mehr ganz so fit sind, ist auch eine Möglichkeit. Und auch das habe ich Ihnen verlinkt. Also 6-Minuten-Gehtest ist sehr interessant. Da kann man einfach gucken, in 6 Minuten, wie weit schaffe ich zu gehen. Es gibt Apps dafür, die messen dann die Gehstrecke. Dann gibt es so Rechner, da kann man dann seine Werte eingeben und das ermitteln. Das habe ich Ihnen in dem Artikel über die VO2 Max verlinkt. Habe ich heute noch aktualisiert, ne, wer jetzt die letzten Tage schon mal reingeguckt hat. So, ein anderer Test für die mehr Sportlichen ist der 3000 Meter Lauftest. Und da gibt es eine Formel, ne, man sieht das hier, die VO2 Max ist dann gleich 17,5 plus 2,75 mal Durchschnittsgeschwindigkeit. Und um mal so ein Beispiel zu nennen, bei Frauen ist die Formel ein bisschen anders. Wenn ich zum Beispiel meine 3000 Meter in 16 Minuten laufe, ne, 3000 Meter ist unter anderem beim Sportabzeichen eine Option, dann rechne ich 16 Minuten durch 60 Minuten sind dann 0,2267 Stunden und dann ermittle ich, ne, die Geschwindigkeit, Kilometer pro Stunde ist dann 3 Kilometer durch 0,2267 und so weiter. Ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 11,25 km/h und diese Durchschnittsgeschwindigkeit gebe ich jetzt hier als Mann hier oben in die Formel ein und dann komme ich hier auf eine VO2 Max von 46 zum Beispiel. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, wenn man eben 3000 Meter laufen kann, sowas zu ermitteln. Und dann können Sie es auch natürlich mit Ihren Uhren abgleichen. Und das Schöne ist, Sie können dann Schritt für Schritt Ihre VO2 Max steigern. So, das ist, man sagt so 30 bis 50% der VO2 Max ist steigerungsfähig. Also eigentlich, man hat eigentlich immer die Möglichkeit, da was zu verbessern. Und das sind schöne Möglichkeiten und das wäre eben auch eine gute Challenge, ne, für die, die vielleicht sagen, ich habe schon viel gemacht im Bereich Bewegung und Sport und jetzt, ne, hätte ich Lust, mal hier diese VO2 Max zu steigern. Weil es eben da wirklich geht um Gesundheit, Longevity und viele wichtige Faktoren. Im Kursbereich, wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert haben, bekommen Sie ja immer eine Info, wenn es neue Beiträge gibt. Und ich hatte das Video hier verlinkt, der Percy Marshall, ist der Mannschaftsarzt von Red Bull Leipzig, ist ein Freund von mir, mit dem habe ich auch vorhin nochmal telefoniert. Deswegen, der ist ein absoluter Experte für VO2 Max, weil der das natürlich bei seinen Bundesligaspielern regelmäßig macht und genau guckt, ne, wo stehen die und wo müssen wir Dinge optimieren. Und der hat ein schönes Video gemacht bei der Nina Ruge, wo er das alles mal erklärt. Also wer es mal ganz genau wissen will, kann sich das auch nochmal angucken. Ist auf jeden Fall ein ganz spannender Parameter, den wir gut nutzen können. So, dann gibt es so Tabellen und dann ist so die Idee, also wir haben ja gesehen, das ist der Risikobereich, wo wirklich vorzeitiger Abbau angesagt ist. Also da geht es wirklich darum, wenn ich in diese Bereiche mich bewege, dann habe ich nicht mehr viel vom Leben. Das heißt, ich möchte mindestens in diesen unterdurchschnittlichen Bereich kommen von der VO2 Max. Noch besser wäre natürlich der gute Bereich. Und wenn man jetzt ganz optimal sich aufstellen will, dann kann man Folgendes machen. Ich gucke mir meine Altersgruppe an, also ich wäre jetzt hier 50 bis 59 und dann versuche ich in dem Wert der Altersgruppe da drunter zu liegen. Also ich versuche dann so mit meiner VO2 Max zwischen 32 und 38 etwa zu liegen. Dann habe ich einen guten guten Wert und auch einen guten Puffer sozusagen, weil ich immer noch ein bisschen besser bin als meine Altersgruppe. Es wird ja theoretisch reichen, 30 bis 36, aber vielleicht schaffe ich es dann so ein bisschen noch ein bisschen besser zu liegen. So ist die Idee. Und dann kann ich diesen Wert bis ins hohe Alter halten auch. Und das ist eben auch ganz spannend. Ein gut trainierter 70-Jähriger, ne, zwischen 70 und 80, ein gut trainierter ist zum Teil fitter als junge Leute, die untrainiert sind, ne, die dann vielleicht nur irgendwo hier rumkrebsen. Also das ist sehr eindrucksvoll. Ne? Für Männer gibt es das auch. Gleiche Geschichte finden Sie auch ganz viel im Internet und solche Tabellen. Genau. Also wie kann ich das Ganze trainieren? Letztendlich das Gleiche wie immer. Basis ist immer ein gewisses Ausdauertraining, ne? Moderate Belastung, nicht zu hart. Das wäre mehr so dieses Grundlagentraining. Dann dürfen es aber auch so Intervalle sein, also intensivere Geschichten. Tempoläufe sind auch möglich. Da kann man sich auch einen Trainingsplan erstellen lassen, wenn man möchte. Da guckt man natürlich auch immer, was ist möglich. Ne? Gibt in den Fitnessstudios da heutzutage schöne Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Fitnessgeräte. Es gibt Assault Bike, dieses Airbike, wo sie so oben noch mit den Armen zusätzlich arbeiten. Das ist so eine Idee, dass man sonst auf dem Fahrradergometer habe ich ja in erster Linie die Beine, die ich trainiere, aber mit diesen Armdingern habe ich eben auch den ganzen Oberkörper mit drin. Damit kann ich super gut zum Beispiel solche Trainingseinheiten auch machen. Das ist die Idee. Und dann geht es wieder darum, und das ist sozusagen das Spiel des Lebens oder der Wettstreit zwischen Muskeln und Fett. Denken Sie mal dran, und das ist die Botschaft heute, wir haben ständig diesen Wettbewerb. Ne? Wenn ich nicht aufpasse, füttere ich bewusst oder unbewusst mein Fettgewebe. Und je mehr Fettgewebe, desto mehr Probleme, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zuckerkrankheit, Diabetes, Demenzrisiko, ne? Und fühlt sich einfach nicht gut an und sieht auch nicht besonders gut aus. Und deswegen ist meine tägliche Aufgabe hier, unsere Verbündeten, ne, für Gesundheit, die Muskulatur zu fördern. Und das kann ich jeden Tag aufs Neue machen. Und es gibt auch nicht die Variante, ich setze mal einen Tag aus. Aussetzen, nichts machen heißt, sie fördern bewusst oder unbewusst das Fettgewebe. Das ist das ganze Prinzip. Und deswegen gewöhnen Sie sich Routinen an, gewöhnen Sie sich Rituale an, die dafür sorgen, dass Sie immer wieder die Muskeln trainieren. Und da kann man ja alles Mögliche überlegen. Manche sagen, ich muss eh jetzt die Wasserflaschen noch holen, dann schleppe ich die eben nach Hause. Oder ich gehe zum Dachboden hoch und runter mit der Treppe und dann mache ich eben bewusst das Ganze 10 Mal und nicht nur einmal, auch wenn es vielleicht einmal nur nötig wäre. Oder. Also das ist das ganze Spiel und das entscheidet ganz, ganz zentral über die Gesundheit, über die Fitness. Ne, denken Sie dran, Muskeln, Myokine, Muskeln sind eine Drüse, wenn man so will, wo die ganzen Gesundheitsstoffe produziert werden. Und das Fettgewebe produziert auch rund um die Uhr Stoffe. Das ist nämlich kein totes Organ. Das ist auch eine Drüse. Nur hier werden die ganzen Krankheitsmacher produziert. TNF-Alpha, Entzündungsstoffe und so weiter. Also, das ist das Prinzip. Und wenn Sie sich entsprechende Rituale antrainieren, wenn Sie wissen, Training darf nicht zweimal hintereinander ausfallen, Sport ist wie Zähneputzen und so weiter, dann sorgen Sie dafür, dass Sie die Muskeln fördern und damit das Fettgewebe im Zaum halten. Ne? Das ist das ganze Prinzip. Super, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Fragerunde vielleicht. Gerne auch noch mal kurz reinschreiben, so auch für Ihre eigene Motivation. Was nehmen Sie mit von heute Abend? Was ist da der eine Diamant? Was ist der eine Aspekt, wo Sie sagen, da will ich jetzt ran? Das darf ich noch verbessern. Das möchte ich irgendwie, ne, ausprobieren. So, schreiben Sie es mal rein. Dann machen wir da so eine kleine Wiederholungsrunde noch. Genau, Christoph hat ja noch das Deskbike hier verlinkt. Sehr schön. Anja schreibt, ich nutze die Apple Watch und war vor 14 Tagen bei der Spiroergometrie. Super. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass man sich mal so eine Profi-Diagnostik gönnt und dann kann man das auch so ein bisschen abgleichen mit seinem eigenen Fitness-Tracker. Das ist ja auch in anderen Bereichen so die Idee, ne? Die Schlafmediziner sagen zum Beispiel, wenn man es ganz professionell machen will, dann geht man mal mit seinem Schlaftracker zu einem Schlafmediziner, lässt das einmal professionell abgleichen sozusagen und hat dann für sich eine gute Orientierung. Das Schöne, wie gesagt, ist, dass diese Fitness-Tracker immer besser werden und heutzutage schon vergleichsweise gut sind. Und eine Empfehlung an der Stelle ist auch immer, dass man mit seinem Gerät dann kontinuierlich arbeitet. Und selbst wenn das eigene Gerät die VO2 Max jetzt, ne, ein paar Punkte höher oder niedriger anzeigt, im Verlauf ist es ja in der Regel immer ähnlich. Und dadurch kann ich mich selbst sehr gut vergleichen. Da kann ich eben selber sehen, Ich starte mit einer VO2 Max, die liegt dort und dort, und dann mache ich mal schön 3 bis 6 Monate gutes Training und dann bringe ich meine VO2 Max nach oben. Und dann von den ganzen Studien, die es dazu gibt, wissen Sie, haben Sie wahnsinnig viel getan für Ihre Gesundheitsprognose, für Ihre Lebensqualität, für Ihre Langlebigkeit und so weiter. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und nebenbei, ich habe auch eine neue Seite, die könnte ich auch nochmal gleich kurz verlinken. Ich habe nochmal eine neue Seite zusammengestellt zu diesem Präha-Konzept. Also früher war es ja so, es gab Reha. Nach einer Operation, nach einem Krankenhausaufenthalt gab es eine Reha, damit die Leute wieder fitter werden. Die schlauen Menschen machen heutzutage das sogenannte Präha-Konzept. Präha heißt Rehabilitation. Das heißt, bevor ich ins Krankenhaus gehe, in eine Operation gehe, was auch immer mache, mache ich mich richtig fit und sorge damit dafür, dass ich sehr viel besser diese zum Beispiel Hüft-OP überstehe und dann viel schneller wieder fit bin, viel schneller wieder auf einem guten Level bin. Und das ist eine total schlaue Strategie und das kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich habe früher mal den Menschen gesagt, bereiten Sie sich auf einen Krankenhausaufenthalt, auf eine Operation, auf was auch immer, bereiten Sie sich so vor wie früher vielleicht auf einen sportlichen Wettkampf. Ne? Beste Ernährung, gutes Training, genug Schlaf, so dass Sie an dem Tag so sinngemäßen Marathon laufen könnten, also, ne, oder auf jeden Fall so, dass sie ganz fit sind. Dann haben sie deutlich bessere Prognose, einfach schneller wieder aufzubauen. Denn andersrum haben sie vielleicht auch schon Beispiele miterlebt. Es gibt auch die Menschen, die durch eine eigentlich nicht so schlimme OP, sich selbst komplett abschießen oder völlig aus dem Trott kommen, sozusagen. Ne? Und das ist dann keine so richtig gute Idee. So, hier nochmal dieser Link mit dem Preha, dass wer das noch nie gehört hat, und wem vielleicht sowas, so ein Eingriff bevorsteht, dann gucken Sie sich das mal an. Ja, Olaf hat es schon hier, sehr gut. Danke, Olaf, super. Okay, cool. So, was haben wir noch? Christina schreibt: Wichtigste Erkenntnis für mich heute: Eiweiß statt Obst vor dem Training. Das ist super. Das ist super. Gut, das nochmal zu beschreiben, weil natürlich werden viele sagen: Ja, Obst ist aber ganz gesund. Ja. Alles richtig. Obst ist aber Zucker. Und das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich ist das nicht so schlimm wie Industriezucker, aber Zucker ist Zucker und Zucker sorgt für hohe Insulinspiegel und damit weniger Fettverbrennung. Und für alle, die abnehmen wollen, ist Zucker keine gute Idee. Wer das Leberfasten schon mal kennengelernt hat, das ja eine super effektive Strategie ist zur Entfettung und zum Abnehmen, der weiß, da ist Gemüse erlaubt, Obst aber nicht für die 2 Wochen. Weil es eben einen großen Unterschied macht. Also von daher, genau, wichtiger Aspekt. So, was haben wir hier noch? Gut, also Olaf schreibt, mir fehlt aktuell die Regelmäßigkeit. Ich werde mir einen Plan machen, an dem ich mich entlanghangeln kann und etwas zum Abhaken habe. Genau, auch gut. Plan ist sehr, sehr gut. Und da war Leute bei uns im Fitnessstudio, ist auch immer netter, da ist immer so eine Tafel und da stehen immer irgendwelche Sprüche drauf und dazu passt nämlich der Spruch: Reminder, follow your plan, not your mood. Ja, ganz wichtiger Punkt. Darunter stand noch Let's do it, habe ich mir gleich ein Foto gemacht, weil das genau das ist es. Es geht manchmal darum, dass wir irgendwie, ja, ich fühle mich heute nicht so richtig. Ne? Gerade wenn ich mich nicht so richtig fühle, brauche ich erst recht den Sport. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, ist so dieses Konzept dabei. Ne? So. Christopher schreibt: Was ist deiner Meinung nach der für Normalos einfachste und effektivste Weg, die VO2 Max zu steigern? Ja, man müsste gucken, wo steht der Normalo? Ist der gut in Sachen zum Beispiel Joggen gehen, Ausdauer? Dann würde ich sagen, regelmäßig gutes Ausdauertraining machen, ne, wenn einem das liegt, wenn man die Zeit hat, wunderbar. So, wenn jetzt jemand sagt, nee, Laufen ist gar nicht mein Ding, ich bin mehr der Radfahrer, dann würde ich sagen, mach Radtraining und neben dem Grundlagentraining, also dem, ne, niedrig normalen Pulsbereichen, zwischendurch auch mal Intervalle vielleicht einbauen, ne, mal kurze Sprints einbauen. So, in der Regel kommt man damit schon ganz gut voran. Und dann kann man ja, wenn man dann Zeit und Lust hat, mal auch zwischendurch auch mal so ein bisschen Gas geben. Also ich finde immer, wenn man ein Wochenende hat und man hat vielleicht sonntags mal ausgeschlafen, man ist wirklich mal aufgetankt, an solchen Tagen kann man dann auch mal ein bisschen intensiver rangehen. Ich mache es dann gerne, dass ich mir irgendwie, wir haben ja nicht so richtig Berge, aber es gibt ja manchmal so in den Parks so kleine Berge, dann da einfach 10-mal rauf und runter laufen, Zeit stoppen und beim nächsten Mal versuche ich dann die Zeit leicht zu unterbieten, zum Beispiel. Irgendwie sowas. Also so, sich so kleine Challenges machen. Ne? So, genau. Was haben wir noch? Das haben wir, genau. Okay. Gut. Ja, also Sport ist nicht verhandelbar. Das ist das Motto. Gucken Sie nochmal, Säge schärfen. Gibt so schöne, genau, gibt so schöne Schichten, wo ein Mann knüpft sich sein Hemd zu, merkt, Hemd ist irgendwie zu eng, passt nicht mehr so richtig. Und dann ist immer die Frage, neues Hemd oder neue Turnschuhe. Ne? Das ist immer so die Frage, welches Konzept verfolge ich da? Genau. Also, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Der eine oder andere macht vielleicht noch einen Spaziergang oder macht noch ein paar Liegestütze oder. Also, machen Sie es einfach zur Gewohnheit. Der Dr. Strunz, dieser Fitnesspapst, den werden ja viele kennen, der hatte immer so ein schönes Motto. Der hat gesagt, morgens aus dem Bett stolpern, noch so im Halbschlaf in die Turnschuhe rein, loswalken. Und wenn das Gehirn merkt, dass wir Sport machen, dann bist du schon unterwegs und dann läuft es auch schon. Ne? Und das ist eigentlich so das Motto. Nicht viel nachdenken, ne? Vielleicht noch einen schnellen Espresso oder so, aber einfach loslegen, einfach machen. Und wer einen sehr guten oder sehr starken Schweinehund hat, es gibt ja auch so viele kleine mentale Tricks. Eine der einfachsten und gleichzeitig auch genialsten Strategien ist immer noch dieser 5-Minuten-Trick. Der ist nämlich ganz einfach. Ich habe mal wieder keinen Bock auf Sport, weiß aber, dass es sinnvoll ist und weil ich schlau bin, möchte ich es natürlich machen. Dann sage ich mir, ich mache jetzt nur 5 Minuten Walking. So, dann gehe ich los, mache 5 Minuten und nach den 5 Minuten merke ich, hey, es ist alles nicht so schlimm, es macht Spaß, es tut mir gut und so weiter. Und dann mache ich natürlich weiter. Das mache ich auch immer bei irgendwelchen Sachen wie Steuererklärung oder so. Dann sage ich, ich mache jetzt nur 5 Minuten und dann merken Sie, ganz so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja immer nur das Anfangen. Es ist wie bei der Rakete. Der Großteil des Treibstoffs geht ja drauf beim Raketenstart. Und wenn es dann erstmal läuft, wenn wir in Bewegung sind, dann geht es auch. Ne? Dann geht es auch deutlich leichter dann vonstatten. Aber wir müssen nur irgendwie diesen Start hinkriegen. Und deswegen prüfen Sie auch nochmal, sich zu verabreden, ganz feste Termine und so weiter und so weiter. Okay, viel Spaß beim Umsetzen, bleiben Sie aktiv und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, so, das war für die Aufzeichnung. Jetzt, wer Lust hat, können noch eine kurze Runde machen vielleicht, ne? Wenn es noch Fragen gibt, ich schalte sie hier frei. So, jetzt können Sie, wenn Sie möchten, Kamera und Ton anmachen. Das ist jetzt, für die, die neu sind, das ist unsere sogenannte Video-Frage- und Gesprächsrunde. Ist ein zusätzliches Angebot für alle, die Lust haben, noch ein bisschen zu diskutieren, sich ein bisschen auszutauschen. Und die Idee ist, dass diesen Teil, den schneide ich immer raus. Deswegen können wir hier so ein bisschen lockerer reden auch. Und genau, und wer möchte, einfach genau Hand heben, so wie Anja das macht, oder einfach Ton und Kamera anmachen und dann können wir noch ein bisschen uns austauschen und Sie können Fragen stellen oder gerne auch was erzählen, was Sie erlebt haben oder Erfolgserlebnisse teilen oder.